meinen, für Melanie meinen und alle anderen Menschen. Willkommen im Jahr 2022. Yay! Ja, es ist die erste Folge des neuen Jahres. Das dritte Jahr der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Mhm. Hervorragend. Außerdem das dritte Jahr der Pandemie. Und das zweite Jahr unseres Podcasts, glaube ich. Haben wir letztes Jahr damit angefangen oder 2020 schon?
Das fragst du mich. Warte mal, soll ich mal nachgucken?
Kannst du ja nebenbei mal tun. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch wieder auf Sendung zu sein. Es hat eine Weile gedauert. Wir haben ja quasi eine Neujahrsfeiertagsüberbrückungspause gemacht und uns dann noch 2 Wochen Zeit gelassen, um ein bisschen in das neue Jahr hineinzukommen, in unseren Alltag zurückzufinden. Und das haben wir jetzt erfolgreich getan und jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden und schnacken ein bisschen über ein neues Thema. Ja,
also unsere
hallo,
lieber
Felix, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, Konsti. Also unsere erste Podcast-Folge ging live am Samstag, den 10. Oktober 2020.
Tatsächlich,
also
verrückt.
2 Jahre machen wir das schon.
Ja, was für eine Leistung. Ja, noch nicht ganz 2 Jahre, ne? Noch nicht mal ganz anderthalb, aber
ja, gut.
Aber fühlt sich schon so ewig her an.
Das stimmt.
Wie geht es dir denn?
Ja, ich bin ein bisschen müde, was man gerade schon gehört hat, weil ich so unelegant ins Mikrofon gegähnt habe. Entschuldigung dafür. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich habe mich auch heute wieder zu meinem täglichen Spaziergang aufgerafft. Er war ein bisschen kürzer, als er sonst ist. Meistens, aber trotzdem eine halbe Stunde war ich knapp unterwegs, 20 Minuten. Das war gut. Ansonsten hatte ich heute einen vollen Wintersporttag. Häufig bist du ja derjenige, welche der unsere ZuhörerInnen damit beglückt, dass er ihnen schöne Sportfakten vor den Kopf knallt. Heute kann ich das mal machen.
Bewusst ausgelassen, weil du so Wintersport besessen bist.
Also heute gibt
es über LeBron James gerade nichts Gutes zu berichten und Zion Williamson ist immer noch verletzt. Insofern,
well, also
the stage is yours.
Heute interessanter Wintersporttag, vor allen Dingen auch auf Seiten der deutschen Rodlerinnen zum Beispiel. Da gab es heute tatsächlich auch ein paar Europameisterschaften zu beglückwünschen. Außerdem hat Frau Jamanka, glaube ich, im Zweierbob auch eine Europameisterschaft gewonnen, was ich sehr zu schätzen weiß, sehr schön finde. Außerdem war heute Biathlon-Tag. Es war Verfolgung der Damen und dann Verfolgung der Herren. Bei den Damen Franziska Hildebrand mit, ich glaube, 2 Fehlern im ersten Stehenschießen, dann sonst fehlerfrei. Das war leider schade, sonst wäre da noch mehr gegangen. So war es Platz 20. Hildebrand damit beste Deutsche heute. Vorne wieder eine absolut unglaublich krass in Form seiende Marte Olsbyrø-Øsland aus Norwegen. Bei den Herren Quentin Fillon-Maillet, den ich persönlich immer nicht so ganz leiden kann, weil der wirkt immer so, weiß ich nicht, er wirkt immer ein bisschen arrogant, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Weiß ich gar nicht. Auf 3 war auf jeden Fall Anton Smolski, auf 2 war, glaube ich, Maxim Zvetkov, aber ich könnte mich irren. Erik Lesser, Benedikt Doll, beide mit einer großartigen Performance heute, allerdings dann beide auch Schießfehler gemacht, deswegen den Anschluss verloren, Benedikt Doll zwischenzeitlich sogar mal auf 1. Das macht ja Hoffnungen für den deutschen Skiverband für Olympia. Und ich als Wintersport-Crack, ich habe mich auch gefreut. Dann war heute Abend noch Skispringen, Karl Geiger aus Oberstdorf auf der 2. Das ist auch schön, ich komme zwar nicht aus Oberstdorf, sondern aus einem ganz anderen Bereich, aber wie das ist, man freut sich ja trotzdem manchmal. War auf jeden Fall für mich ein sportlich intensiver Tag, auch wenn ich nur geguckt habe und nicht teilgenommen. Aber das muss auch mal sein. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht, heute nur wieder Sporttag zu machen. Das haben ja die Wettkämpfe vorgegeben.
Es berichtete für Sie aus dem ARD-Studio Göttingen.
Ja.
Felix Lentke, vielen Dank.
Bitteschön.
Für diese tolle.
Damit zurück zum Studio. Ich habe gerade gesagt, ich komme gar nicht aus Oberstdorf. Ja, das ist so ein kleiner Hint auf unser Thema schon. Aber erstmal, wie geht's dir denn eigentlich?
Ach, ich hatte kein besonders schönes Wochenende. Also, es fing eigentlich ganz gut an, weil ich meine Schwester und und Baby besucht habe und mein Schwager natürlich auch. Und das war sehr schön und dem geht's immer besser, das ist ganz prima. Und dann stellte sich bei mir so langsam eine komplette Erschöpfung ein, die sich über das ganze Wochenende jetzt hingezogen hat. Ich habe gestern, ach Gott, wie war's? Ich habe gestern schon ewig geschlafen und bin dann mit so leichten Kränklichkeitssymptomen wach geworden, da ich gerade eine dunkelrote Corona-Warn-App habe mit 3 erhöhtem Risikokontakten. Hat mich das natürlich gleich hellhörig werden lassen. Außerdem ist auch auf Arbeit der ein oder andere Covid-bedingt ausgefallen. Ich habe dann also schnell getestet, was das Zeug hält, bin negativ. Die Symptome sind jetzt auch gerade wieder weg, aber ich habe das Gefühl, diese Mega-Inzidenz, die wir im Moment haben und die Tatsache, dass es so scheint, dass jetzt demnächst jeder mal Omikron mit sich tragen darf für eine Weile, egal wie vorsichtig man ist, deprimiert mich so ein bisschen. Heute hatte ich dann echt so einen sehr, sehr schlechten Gemütszustand, muss ich sagen. Ich habe mich sehr niedergeschlagen gefühlt, ohne dass ich jetzt konkrete Ursache dafür hätte festmachen können. Ich glaube wirklich, ist es einfach Covid-bedingt. Also hatte auch echt nicht so viel Lust, so mit Leuten zu reden. Da hat es sehr geholfen, dass wir jetzt gerade trotzdem uns zusammengefunden haben, um zu quatschen und den Podcast zu machen. So soziale Dinge sind ja auch irgendwie unverzichtbar. Ich hatte beispielsweise aber auch keine große Lust zu telefonieren heute, selbst mit meiner Freundin. Ich habe mich einfach sehr in mich gekehrt gefühlt und aber irgendwie das ist das auch nicht besser. Ne? Man möchte dann nur lieber mit seiner Traurigkeit keinen anstecken oder mit seiner Niedergeschlagenheit. Oh, das war gar nicht so cool. Ich hoffe, das geht jetzt die Tage weg. Es war aber auch so ein grauer, kalter, warum um alles in der Welt sollte ich heute rausgehen, Tag. Also ich glaube, für Wintersport und drin sein und Dinge tun, wirklich sehr gut geeignet. Ich habe letztlich, um die positiven Dinge des Tages nochmal hervorzuheben, einen Apfelkuchen gebacken, den ich morgen mit zur Arbeit nehmen werde, um ihn meinem Kollegium zum Fraß vorzuwerfen. Und was habe ich noch getan? Gebügelt. Ich habe gebügelt heute. Sehr gut. Ich habe Haushaltsrituale vollzogen und war also auf die ein oder andere Art dann doch irgendwie tätig und lag nicht nur im Bett. Davon kriege ich auch wirklich Rückenschmerzen. Ich lag heute schon so viel im Bett, dass ich Nackenschmerzen habe und jetzt kriege ich so Spannungskopfschmerzen. Das ist richtig, richtig geil.
Scheiße.
Ja, egal. Ja. Jetzt sind wir hier. Ich freue mich, dass wir es noch schaffen, heute aufzunehmen. Wir haben es nämlich die Tage schon öfters verschoben, meist meinetwegen. Und ich wusste genau, ich habe jetzt gerade auch nicht so hyper Bock, einen Podcast aufzunehmen oder überhaupt mit dir einen Skype-Call zu machen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, also das war so kurz vor 6, als ich das dachte, nicht jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht's mir noch schlechter, so, weil dann werfe ich mir vor, dass ich das jetzt gerade schon wieder habe sausen lassen und fühle mich dir gegenüber schlecht und natürlich auch den HörerInnen, die eine neue Folge bekommen sollen. Und tatsächlich hat das dann auch immens geholfen. Jetzt bin ich hier und jetzt können wir die Folge starten. Ja, wo nicht mehr so viel hilft, das ist ein Ort, Überleitung,
um jeden Preis,
aus dem wir beide kommen. Felix und ich haben schon vor längerer Zeit beschlossen, dass wir eine Folge dazu machen wollen, wo wir herkommen, beziehungsweise was es mit einem jungen Menschen machen kann, an einem Ort aufzuwachsen, der so ist wie unser Heimatstädtchen, unser Ursprungsstädtchen. Weil das irgendwie ja schon immer Thema war, immer mal wieder durchklingt. Und mir persönlich auch wieder ganz immens bewusst geworden ist, was das für ein Einflussfaktor ist, als ich an Weihnachten, was jetzt ja war, logischerweise vor 3 Wochen erst, wieder da war. Ich war nicht nur die Weihnachtszeit in Goslar, sondern ich war ab frühem Dezember mehrere Wochen dort. Und es war auch sehr schön insgesamt und auch sehr wichtig, dass ich mal wieder länger bei meinen Eltern sein konnte. Aber dabei habe ich auch einige alte Gesichter wieder gesehen, die immer noch dort leben. Und es geht wirklich allen sehr schlecht, die noch dort sind. Wie soll ich es anders sagen? Also mit denen ich Kontakt habe, natürlich mit nicht jahresübergreifend. Ich sehe auch Menschen, die da ganz glücklich zu sein scheinen und ein Häuschen und Kinder haben und so. Aber holy moly, aus meinem ehemaligen Freundeskreis schlagen sich viele Menschen mit psychischen Erkrankungen mittlerweile rum, sind arbeitsunfähig oder seit einem halben Jahr krankgeschrieben oder brechen Ausbildung ab oder haben sonst was wie für Probleme. Oha. Und gefühlt brennt da echt die Hütte. Mir wurde dann auch gesagt, so, ja, du als Berliner, ne, also Goslar ist schon ein hartes Pflaster. Und das stimmt, das ist auf jeden Fall wahr. Also reden wir jetzt mal darüber, wie wir dieses harte Pflaster in unserer prägenden Jugendzeit, Kindheit und Jugendzeit wahrgenommen haben und was wir da immer noch so für Echos spüren in der Gegenwart.
Bist du eigentlich gebürtiger Goslarer?
Ich bin tatsächlich gebürtiger Salzgitteraner, weil zum Zeitpunkt meiner Geburt im Krankenhaus in Goslar Baustelle war, wenn man der Erzählung meiner Mutter folgt, und sie sich das verständlicherweise zur Entbindung nicht antun wollte. Also fuhr man ins noch viel trostlosere und auf eine Art noch viel hässlichere Salzghetto auch genannt. Salzgitterbad. Vor allem Salzgitterbad ist ja, oh Gott, das ist ja, also im Ranking der Salzgitters wahrscheinlich auch ganz unten. Zumindest nach dem, was man hört. Und ja, da kam ich nun also auf die Welt, aber ich habe nie woanders gewohnt. So wie du zum Beispiel.
Das stimmt, aber weißt du, dass ich auch in Salzgitter geboren bin?
Ach, witzig.
Ja. Wahrscheinlich im selben Krankenhaus. Würde mich nicht wundern, wenn nicht.
Das gibt's übrigens nicht mehr.
Das weiß ich nicht, also, aber ich weiß, dass...
Da kommen wir noch drauf. Also meins, das, wo ich in Salzgitterbad geboren wurde, das gibt es nicht mehr. Da kommen wir gleich noch
meine,
drauf,
was meine,
es
alles meine, nicht mehr gibt. Die Hebamme, die mich zur Welt gebracht hat, hat auch eine meiner kleinen Schwestern zur Welt gebracht tatsächlich. Aber im Abstand von entsprechenden Jahrzehnten, naja, nicht Jahrzehnten, aber Jahren. Auch spannend, die Welt ist ein Dorf. Ich bin ja tatsächlich, ich bin in Salzgitter auch geboren, also Menschen wissen, wo Salzgitter ist, oder? Aber von Goslar aus betrachtet ist Salzgitter so einmal einen etwas längeren Steinwurf entfernt.
Ja, ein Städtekonglomerat in der Nähe von Braunschweig mit viel Industrie und so VW-Standorte.
Ja. Also mein Vater wohnt ja mit seinen Alpakas in Liebenburg im Wald. Und von Liebenburg aus kann man nach Salzgitter wandern. Da ist man ein paar Stunden unterwegs, aber es geht. Ich habe das schon mal gemacht. Als sie noch einen Hund hatten, sind wir mal fast bis Salzgitter runtergelaufen und wieder hoch. Das ging. Ich bin zwar in Salzgitter geboren, dann habe ich aber die ersten 5 Jahre meines Lebens in Detmold gewohnt. Ja? Verglichen mit Goslar eine echte Metropole. Die haben sogar eine Uni da. Deswegen habe ich da gewohnt. Meine Mutter war zu der Zeit... Eine
Musikhochschule.
Da war sie nicht. Meine Mutter war zu der Zeit einer Universität und hat studiert Innenarchitektur. Meine Mutter ist ja Diplom-Innenarchitektin. Nicht, dass sie damit irgendwie mal, also mittlerweile arbeitet sie so in so einem angrenzenden Bereich, also passt das. Jahrelang hat sie da irgendwie überhaupt nichts von gehabt, was super traurig und tragisch war, aber Gott sei Dank mittlerweile hat sich das geändert. Und ich bin erst mit 5 Jahren wieder nach Goslar gekommen und dann aber seit 99 habe ich bis 2014 in Goslar gelebt. Also 15 Jahre. Du?
Nicht schlecht.
Konsti, ja dann...
Ich habe 17,5 Jahre in Goslar gelebt.
Ja.
Von meiner Geburt an. Ich bin auch nicht umgezogen innerhalb der Stadt oder so. Wow. Ich war tatsächlich urniedersächsisch... nicht sturmfest, aber erdverwachsen. Und habe dann im Zuge meiner Ausbildung auch nur den Standort um 50 Kilometer nach Braunschweig gewechselt. Und erst mit dem Sprung nach Berlin bin ich der Heimatstadt etwas weiter entrückt. 250 Kilometer sind es ungefähr. Geht also auch noch. Ich fuhr dann nämlich in der Weihnachtszeit auch von Goslar nach Berlin. Und das sind 2 Stunden 20. Das geht voll. Also meine beiden Geschwister sind ja ins tiefste Süddeutschland gezogen zum Studieren. Das waren 6 Stunden Fahrt, mindestens.
Ja, da ist man schon ein bisschen länger, aber das sind auch gute Verbindungen, glaube ich.
So sehr habe ich also die Ferne nicht gesucht, aber tatsächlich 17 Jahre Goslar, ich wusste nicht, sagt man Sozialisierung oder Sozialisation?
Ich glaube, das ist das Ding. Wir sind ja beide keine SoziologInnen und wahrscheinlich
leider
würden die uns dann, ich habe eine Mitbewohnerin, die studiert das, soll ich mal kurz klopfen?
Und fragen, hallo. Ich google das einfach nebenbei. Also wir wurden dort sozialisiert.
Ja, dort sind prägende Jahre unseres Lebens passiert. Das letzte Jahr meines Kindergartens ist da auf jeden Fall passiert, wo ich auch einen gemeinsamen Freund von uns kennengelernt habe.
Ja.
An meinem ersten Tag. Und meine erste Freundschaft in Goslar, das weiß ich heute noch, basierte auf einer Lüge. Denn ich kam in meine neue Kindergartengruppe, es war die Bärengruppe. Und ich kam in die Bärengruppe und ich war ein kleines Kind und ich wusste nicht, wohin mit mir. Und alle meine Freunde waren in Detmold. Ich hatte sowieso nicht so viel, aber es waren irgendwie 2. die 2, die ich hatte, die waren beide in Detmold geblieben. Und dann war ich da und ich wusste nicht, wohin mit mir. Naja, dann stand ich da und ein kleiner Junge kam auf mich zugelaufen und meinte, hey, kennst du Pokémon? Und ich so, das ist meine Chance. Jetzt kann ich einen Freund machen. Was machst du? Sag ja. Ja, ich hatte keine Ahnung, was Pokémon sind. Das hat den kleinen Jungen aber überhaupt nicht gestört und wir sind Freunde geworden. Ich habe mich da so durchgebullshittet. Ich weiß bis heute nicht, ob ihm klar geworden, wie wann oder ob ihm klar geworden ist, dass ich gar keine Ahnung von Pokémon hatte und einfach nur gebullshittet habe. Ich habe dann einfach nur wiederholt, was er mir so erzählt hat.
Ich kann dir aus Fachkraft Erfahrung sagen, dass Kinder das ständig tun und auch heute noch tun und ich da auch nicht eingreife und sage, nein, Johann Günther Wilhelm, deine Eltern erlaubt dir das Fernsehen gucken gar nicht. Du kennst keinen Ninjago, sondern ich schmunzle dann und muss mich an meine eigenen Erfahrungen erinnern, so wie du sie beschreibst. Ja. Kommt, glaube ich, vor. Aber
das ist auch nicht so schlimm. Wir sind Freunde geworden und danach hatte ich noch ein paar andere Freunde, die dann irgendwie auch lose in diesem. Das ist ja das Ding. Eine Sache über, das ist, Goslar ist eine kleine Stadt. Vielleicht sollten 40.000 wir damit einfach anfangen. Goslar hat eine verwirrend hohe Einwohnerzahl. Das liegt daran, dass zu Goslar sehr, sehr viel zugehört. Seit der Eingemeindung von Fienburg noch sehr viel mehr. Fienburg ist aber eine halbe Stunde Busfahrt von Goslar entfernt. Dass das dazugehört, ist politisch.
Genau.
Und außerdem gehören zu Goslar auch noch so Stadtteile. Ne? Da gibt es Jürgen Ohl und Oker und wie heißen die noch alle?
Ohlhof,
wo ich herkomme. Ja, so. Ja, wo aus deiner Hut. So, und das sind dann halt so mehr oder weniger interessante Vororte. Aber ich bin ja aufgewachsen so in Goslar Altstadt. Die Goslarer Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe mit vielen Fachwerkhäusern. Mhm. Eine alte Hansestadt auch, tatsächlich. Und in Goslar steht die einzige noch stehende Kaiserpfalz Deutschland. Also man sollte meinen, historisch sehr relevant, ist auch so, historisch mal sehr relevant gewesen, dann stark an Relevanz verloren, vor allen Dingen seit Ende der späten 80er Jahre, wo das Bergwerk zugemacht hat. Goslar ist eine alte Bergwerkerstadt, da wurden unter anderem, ja, was wurde da abgebaut?
Tatsächlich Silber ganz früher.
Eisen und
Erze. Ne? Erze eben, und verschiedenste Erze.
Ja. Buntmetall. Habe ich mal gehört.
Genau. Nennt man das auch. Also wirklich so nützliche Dinge.
Ja.
So.
Und da haben sie irgendwann in späten 80ern, frühen 90ern das Ding zugemacht, die Stollen geflutet und so. Ne? Und dann war Ende. Und dann war es so, dass damit auch irgendwie massiver Wegfall von Arbeitsplätzen und sowas verbunden war. Das heißt, es ist in der Zeit, in der wir da aufgewachsen sind, da war dann auch schon Goslar schon so wirklich ab vom Schuss ein Stück weit. Und es gab auch einfach nicht so viel junge Leute. Das heißt also, es gab so einen Kader von jungen Menschen in einem gewissen Alter um einen herum. Die kannte man aber auch eigentlich alle. Man konnte nicht mit allen, aber man kannte alle im Großen und Ganzen. Also wer so in Goslar lebte und zu der Zeit, wo wir da aufgewachsen sind, so in einem Altersbereich von, sagen wir mal, plus minus 2 Jahre um uns rum war. Vielleicht gab es so einzelne Ausreißer, aber ich würde sagen, das ist so vielleicht der Median.
Doch, das passt schon.
Die kannte man alle. So, die kannte man alle, da wusste man, wie die also heißen.
Man wusste, wer das ist wie die heißen.
Genau.
Man wusste, auf welche Schule die gehen im Zweifel ja, auch.
Man wusste auch, mit wem die mal was hatten, mit wem die mal zusammen waren, ob die, wenn die irgendwelche erwähnenswerten, komischen Saufgeschichten zu erzählen hatten, wusste man das meistens auch, weil es gab immer so irgendwie so legendäre Sauferzählungen, wie das immer so war. Und das hatte man immer irgendwie alles auf dem Schirm, aber das war dann auch das so. Ne? Und ja. Dann also gab es so sehr.
Sollte man dazu sagen, es gab auch eigentlich nur 2 große Gymnasien zum Beispiel.
Ja.
Oder auch, also generell Schulstandorte. Es gab 2, 3 prominente Realschulen. Es gab die Hauptschule beispielsweise auch. Ja. Ja? Der Standort, den man großflächig vermieden Hauptschule. Hat. Genau, auch unweit der historischen Kaiserpfalz. Mhm. Und dann gab es nicht so viele Möglichkeiten, wo die Leute hätten hingehen können. Das heißt, ja. Man wusste im Zweifel, der geht auf da, wo wir dann später hingegangen sind, auf das Ratsgymnasium oder der geht auf das Christian-von-Dohm-Gymnasium. Das war das in einem anderen Stadtteil, nicht in der historischen Altstadt. Also es hat sich so in 2 Fraktionen aufgeteilt, aber spätestens zu Zeiten der sozialen Netzwerke wusste man dann eigentlich relativ gut Bescheid, wer so ungefähr wohin gehen muss. Ne? Wenn man den nicht selber kannte, dann blieb ja nicht so viel andere Möglichkeit übrig. Ne?
Ja.
Dann musste der logischerweise auf das andere Gymnasium gehen. Oder,
ja. Ja. Also es war,
hat man sich in Infraktionen aufteilen können.
Genau, und es waren halt RG, CVD, ja, Ratsgymnasium, Christian-von-Dohm-Gymnasium. Es gab dann auch noch, das war dann später relevant, so Berufsschulen.
Ja, da waren wir aber erst die zweite Generation.
Genau, BBS, dann gab es die BBS am Stadtgarten, das war wirtschaftlich irgendwie Dings, da waren so ein paar People, die man irgendwie kannte. Und dann gab es die BBS in der Bassgeige, das war direkt neben dem Christian-von-Dohm-Gymnasium. Bassgeige klingt fancy, ist aber eigentlich nur Gewerbegebiet. Ja. Schule im Gewerbegebiet. Und da sind wir dann später hingegangen, da haben wir beide auch Abi gemacht. War aber eine gute Schule. So, also so in, alles in allem, muss ich sagen. Also auf jeden Fall eine sehr viel bessere Schule als das Ratsgymnasium.
Also um das nochmal so ein bisschen zurückzuspulen, Goslar ist also durchaus eine sehr alte Stadt. Nicht nur im Sinne von Historie, sondern auch bevölkerungsmäßig in der Wahrnehmung. Es gab eine Zeit, in der die Stadt so drastisch verjüngt worden ist, beziehungsweise Zuzug hatte, ich glaube nach der Wende, dass eben auch Stadtteile wie der, in dem ich groß geworden bin, gebaut wurden. Sehr viel Neubau gab.
Ja.
Das stagnierte dann aber relativ zügig wieder. Es gibt einen großen Arbeitgeber, also zwei große Arbeitgeber in der Region. Das eine ist so im Chemiebaubereich, also Chemiearbeitsbereich, das nennt sich HC Stark. Das ist eine Firma, die da ansässig ist in Goslar, wo ein sehr einschlägiger Karrierepfad, gleichaltriger von uns auch war, einfach eine Ausbildung zu machen. Da verdient man ganz gut, aber es ist eben immer die Gefahr, dass dieser Standort wegbricht und abgewandert wird nach China, Outsourcing und so. Und der zweite große ist VW. Da muss man dann schon ein bisschen weiter gehen, ne? Richtung Salzgitter, Richtung Braunschweig, aber das sind jetzt auch nur 50 Kilometer, das ginge schon irgendwie. Das wären so die Richtungen.
Alternativ.
Es gibt auch eine Universität hoch oben in den Bergen, in Clausthal, mit der die Stadt Goslar wirbt, dass man da ja hingehen könne. Da gäbe es Kooperationsmöglichkeiten. Ja. Das möchte natürlich niemand, der in seiner Studienzeit irgendwie etwas erleben möchte.
Ja,
das
aber
ist ein sehr verlorenes Bergdorf da oben, auch wenn die Uni an sich qualitativ gar nicht schlecht ist. Und ja, das ist so die Routen, die man da so abstecken kann.
Wusstest
und schon
du?
Zu unserer Zeit hatte, Moment, lass mich kurz zu Ende reden, hatte Goslar also mit Abwanderung zu tun. Es war bekannt, dass die jungen Leute im Zweifel eher nicht da bleiben, bis nach Göttingen, wo Felix jetzt beispielsweise wohnt, zum Studieren gehen lieber oder in Braunschweig ihr Glück versuchen, in Hannover, also in die etwas größeren niedersächsischen Metropolen ziehen, nachdem sie in Goslar ihre Jugendzeit verbracht haben.
Zwei lustige Dinge. Clausthal, zum einen haben die den Energiecampus, das ist die ehemalige Kaserne, das ist aber auch relativ neu, das war zu unserer Zeit, war das noch nicht so. Das ist oben, wenn es in Richtung Blauer Haufen geht, ne? You know that.
Ja.
Also das ist in der Nähe, da wo meine Eltern wohnen tatsächlich. Da ist auch so eine Außenstelle von der Uni Clausthal, wo irgendwie auch geforscht wird. Und da sind dann auch mal irgendwie Events und so. Und da sind Sachen und Kram in der ehemaligen Kaserne, weil das war ja alles mal Grenzgebiet. Also Goslar war nicht wirklich Grenzgebiet, aber der Harz war ja Grenzgebiet. Ne? Da war ja die innerdeutsche Grenze, an der mein Opa damals, als er noch Polizist war und noch gelebt hat, auch Patrouille gelaufen ist und sowas. Also ich bin irgendwie auch sehr tief verwurzelt in dieser Gegend. Meine Großeltern kommen auch aus der Gegend, großteils. Also so weit hat es mich nie. Ich bin so eine richtige mitteldeutsche Kartoffel einfach. Also richtig, also da ist nichts, das ist nicht spannend. Ja. Und Clausthal hat ironischerweise den höchsten Anteil, und ich denke mir das nicht aus, an Studentenverbindungen gemessen an der Zahl der Einwohner.
Krass.
Also, weil die einfach so viele Verbindungen haben da oben. Das sind nicht viele, aber es sind halt genug dafür, dass dieses kleine Nest da oben sehr viele Verbindungsstudenten hat. Zumindest hat mir das mal so ein Freund erzählt. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich habe dergleichen gehört. Und viel mehr gibt es da auch nicht zu tun. In Clausthal kann man halt studieren, wenn man an eine TU studieren gehen möchte.
Und saufen.
Und saufen kann man da sehr gut.
Tatsächlich, also das sind die zwei Dinge. Ne? Ja. Clubs und so gibt es nicht so wirklich. Es gibt tatsächlich einfach nur Saufstandorte.
Aber das ist Clausthal.
Und Schnee. Schnee gibt es dort.
Und in Clausthal sind wir nicht aufgewachsen, wir sind in Goslar aufgewachsen. Und in Goslar konnte man nicht mal saufen gehen. Also doch, konnte man.
Boah.
Aber
zu unserer Zeit tatsächlich ja schon.
Meistens,
mittlerweile noch viel düsterer.
Meistens ging man. Es gab irgendwie zwei, als ich angefangen habe mit Alkohol, gab es so zwei, als ich angefangen habe mit Alkohol, gab es so zwei Kneipen, in die man, drei Kneipen, in die man gegangen ist. Es gab das Gecko,
ja.
Ist zu. Es gab das Heaven's Door, ist zu.
Mhm.
Es gab das Kö, gibt's noch.
Ja.
Und das Kö ist so alt, ja. Und das ist wirklich so eine Geschichte, die ist so, und das illustriert auch nochmal sehr gut, was für Nest Goslar ist. Das Kö ist so alt, dass der Vater meines damals besten Grundschulfreundes hat diese Kneipe ins Leben gerufen, unter einem anderen Namen, da hieß das noch Kaffeeklatsch.
Ach ja,
witzig. Mein Vater hat da mal gearbeitet als Rausschmeißer und Türsteher.
Witzig.
Der Vater meiner ersten Freundin hat da mal gearbeitet. Mein Stiefvater hat da mal gearbeitet. So. Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, auch zu dem Zeitpunkt häufig das Kö gewesen einfach, weil da war irgendwie, man kannte die Leute kannten einen und so weiter und so fort, hopp, hopp, peng, peng.
So. War ein Treffpunkt, könnte man sagen.
War ein Treffpunkt. Das Heaven's Door war der Treffpunkt für die Metalheads, das Kö war der Treffpunkt so für alle Menschen, das Gecko war der Treffpunkt für alle Menschen und im Gecko war halt vor allem, dass die Leute die Alkohol ausgeschenkt haben, ohne zu gucken, wie alt du bist.
Genau, das war so das, was diesen Standort ausgezeichnet hat. Es gab auch, also es gibt bis heute witzigerweise einen Kiosk, wo man genau wusste, da kann man, ja, wenn der arbeitet, Zigaretten kaufen. Habe ich nicht gemacht, aber ich wusste, dass meine 14-jährigen Freunde, die rauchten, das machten.
Ja, ja, genau.
Die gingen dann zu einem Kiosk in der Nähe vom Bahnhof und kauften sich da dann Zigaretten. Liebe Grüße an die Leute. Und ja, man merkt also Goslar, ein wirkliches Dorf eigentlich, obwohl Provinzstadt angebrachtere Bezeichnung wäre. Man kannte ganz gut die Möglichkeiten, die es dort eben gab und die es eben auch nicht gab. Und das ist so ein bisschen das, was ja, was meine Kindheit und Jugend ganz massiv ausgemacht hat. Die Strukturen, die es in Goslar gab, waren sehr schnell erfasst und sind schon zu meiner Kindheit und Jugendzeit auch zusehends verschwunden. Als Beispiel ist da zum Beispiel das Krankenhaus, in welchem ich geboren bin, nicht mehr da. Das gibt es nicht mehr. Die Kirche, in der ich getauft wurde, ist nicht mehr da. Gibt es nicht mehr. Ist also aufgelöst mangels, ne, Nutzung, Besuch und Geld und so weiter. Die Grundschule, auf die ich gegangen bin, war eine katholische Grundschule, die einen sehr historischen Standort hatte, mitten in der Altstadt. Mhm. Die gibt es auch nicht mehr, zumindest nicht in der Form, wie es sie damals gab. Die ist dann 10-mal umgezogen und hat überhaupt nichts mehr von dem, was sie früher ausgezeichnet hat. Also auch da ist die Spur verwischt. Es gibt eigentlich nur noch eben das große Ratsgymnasium, wo Felix und ich hingegangen sind. Ist mittlerweile sowas wie die einzige Schule in Goslar als Gymnasium, ne, wo mittlerweile eigentlich alle hingehen. Und natürlich gibt's auch noch die berufsbildenden Schulen, wo wir später Abitur gemacht haben. Das
CVD gibt's auch noch.
Ja, aber das ist nicht mehr das CVD, wie es das früher war. Und es war früher eigentlich die populärere Schule in Goslar, da wollten alle hin. Und unsere Schule, das Ratsgymnasium, wo wir hingegangen sind, war nicht weit weg, aber es war schon eher zweitplatziert, ne? Und mittlerweile hat sich das total umgedreht. Diese Schule kämpft darum, noch Schüler für die fünfte Klasse zu bekommen. Zumindest war das vor ein paar Jahren so. Und ja, total marode, sanierungsbedürftig, so wie die ganze Stadt und die Infrastruktur da. Dementsprechend, was ich damit sagen will, in Goslar wuchs ich auf und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die Strukturen eben zusehends verschwinden. Also es gab Veränderungen, aber die Veränderung, die es gab, die war eigentlich immer negativ. Es gab Dinge nicht mehr, Menschen sind in Ruhestand gegangen,
Kneipen,
gerade mein Klassenlehrer zum Beispiel.
Zugemacht.
Kneipen haben zugemacht. Goslar war, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, Bundeswehrstandort beispielsweise, ja, auch. Und da hing ein nicht unwesentlicher Teil auch Wirtschaftsleistungen dran. Der wurde auch irgendwann aufgelöst, das weiß ich noch, ne? Steht jetzt im Wohngebiet, wo der Standort war. Auch witzig. Und ja, gab, also so, ne? verschiedene Dinge gab es und die gab es dann nicht mehr. Ich habe in meiner Kindheit sehr deutlich vor Augen, dass verschiedene Dinge verschwinden und dass weniger in der Summe zurückbleibt. Also, das war so die Stimmung, die ich erinnere, die über der Stadt lag.
Meine Zeit in Goslar ist geprägt auch ganz deutlich von der Wahrnehmung und also gerade meine frühe Zeit. Wir hatten ja nichts. Also das klingt immer so fies, aber das Ding ist, als ich mit meiner Mutter damals nach Goslar gekommen bin, hatten meine Eltern sich gerade getrennt. Also war dann auch irgendwie noch so das frische Kindheitstrauma der Trennung dabei und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Wir haben von Sozialhilfe gelebt und haben in einer Wohnung gewohnt im Haus meines Großvaters, das zu dem Zeitpunkt meinem Großvater noch anteilig gehört hat, beziehungsweise ich glaube sogar meiner Urgroßmutter eigentlich noch gehört hat. Die lebte nämlich noch. Und haben da zur Miete gewohnt. Und zwar war es so, dass die, war es so schlimm, dass das Sozialamt meiner Mutter vorgeworfen hätte, dass sie von dem wenigen Geld, was sie von ihnen kriegte, überhaupt nicht überleben können sollte. Das war großartig. Die haben mir gesagt, Frau Lenche, Sie müssen ja irgendwie noch, weil es ging darum, dass sie ihre Einnahmen angab. Ne? Und die haben gesagt, das muss fehlerhaft sein. Von so wenig Einnahmen im Monat können Sie nicht überleben. Möglich. Das geht nicht. Und meine Mutter so, doch, das geht. Ist aber scheiße. und das war dann die Situation erstmal, auch so im Kindergarten. Es war dann für eine kurze Zeit, meine Mama und ich, dann kam mein Stiefvater in mein Leben, da war ich dann auch erstmal sehr skeptisch. Ich wollte eigentlich nicht skeptisch sein, weil das irgendwie so alles ist, was Kinder immer sind in irgendwie Medien, die ich konsumiert hatte, ne? So, Kinder wollen nicht, dass ein neuer Mann sich in ihre Familie dringt und jetzt der Papa ist. Also will ich das nicht wollen, weil das ist ja, was alle anderen tun. Aber irgendwie habe ich instinktiv trotzdem schlecht reagiert. Mittlerweile mag ich Niklas sehr gerne. Wir sind gute Freunde geworden, denke ich. Und das ist auch schön und recht so. Allerdings war das auch in vielerlei Hinsicht eine super schwierige Zeit. Mein Vater hat dann auch in Goslar gewohnt, tatsächlich, mit seiner damaligen Freundin, seiner jetzigen Frau, meiner jetzigen Stiefmutter. Sie hasst es, wenn ich das sage. Aber es ist so, Annika. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das war für mich eine Zeit des Wandels einfach auch. Also es ist viel, viel passiert in der Zeit. Und es hat sich viel geändert. Ich war nicht ganz sicher, wie ich mit Sachen, irgendwie bestimmten Dingen umgehen sollte. Es war alles in allem immer mal wieder eine komplexe Situation. Und dann kam eben das Aufwachsen dazu. Und ich war 10 Jahre lang Einzelkind. Dann haben meine Eltern, ich meine damit dann abwechselnd entweder meine Mutter und meinen Vater oder ich meine der Einfachheit halber meine Mutter und meinen Stiefvater. Entschuldigung, ich glaube, das für die haben Verwirrung. Alle verstanden. Als dann meine Mutter und mein Stiefvater geheiratet hatten, kamen Kinder hinterher. Und zwar kam erst eine Schwester, dann kam eine zweite Schwester, dann kam noch ein Bruder hinten dran. Dann kam auf Seiten meines Vaters, meiner Stiefmutter noch ein Bruder hinten dran. Da war ich halt aber auch schon 18. Also 10 Jahre lang Einzelkind und dann kamen plötzlich die Geschwister durch die Gegend. Und damit kam ich nur so bedingt gut klar. Dazu kam dann also auch noch viel, ich hatte ein bisschen Stress in der, was heißt ein bisschen, ich hatte ziemlichen Stress in der Schule über eine ganze Zeit lang. Und alles in allem war die Zeit in Goslar für mich eine, so will ich es vielleicht erstmal an dieser Stelle kurz umreißen, eine sehr chaotische, eine sehr definierende, aber gleichzeitig eben halt auch eine sehr, sehr schwierige und sehr komplexe und komplizierte Zeit, in der einfach sehr viel passiert ist. Ja, So habe ich das wahrgenommen. Und
Tief durchatmen.
Es ist einfach alles nicht so einfach. Es ist, was halt auch passiert ist zu der Zeit. Und das ist eine Sache, die glaube ich, auch sehr prägend für mich war, die ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verarbeiten konnte oder nicht verarbeitet habe. Ich hätte noch mehr Geschwister haben sollen, aber hatte sie nicht. Es gab zwischendurch meine erste Schwester ist eigentlich die Hälfte eines Zwillingspaars, was so auf die Art und Weise nicht auf die Welt geschafft hat. Das war ein emotional sehr aufrührender und verwirrender Moment für mich, weil ich war 10. Ich habe das nicht wechseln können und es war einfach schwierig und kompliziert für mich. Dann hatten wir eine ähnliche Situation ein paar Jahre später nochmal. Da war ich vielleicht 14 oder so, 13, irgendwie. Und das war auch schwierig. Ich war bei dem Begräbnis meines einen kleinen Bruders dabei und habe auch einen Luftballon aufsteigen lassen und so. Da erinnere ich mich noch sehr, sehr dran. Das war einfach. Und das war schwierig, weil ich mir damals eingeredet habe, dass ich daran schuld bin. Ich weiß natürlich, dass das nicht so ist. Aber ich habe als Kind gedacht irgendwie, weil ich wollte nicht noch ein Geschwisterchen haben. Und ich habe, als ich die News bekommen habe, dass ich noch ein Geschwisterchen kriegen soll, hat mich das sehr aus der Bahn geworfen. Und ich bin auch irgendwie wütend in mein Zimmer gerannt. Und ich weiß noch, wie ich damals so gedacht habe, nein, ich will das nicht. Und dann ist es nicht passiert. Und dann habe ich mich sehr, sehr schuldig gefühlt, weil ich mir dachte, fuck, was, wenn es jetzt irgendwie doch, weiß ich nicht, was war das? War das jetzt so eine übernatürliche Entity? War das jetzt Gott, der mir zufällig zugehört hat und sich gedacht hat, ach, du willst das nicht? Na dann, tschüss. Und damit habe ich auch irgendwie gestruggelt, aber ich war auch nicht so gut da drin, das irgendwie zu verbalisieren und alles. Und was halt auch so eine Sache war, da kannst du vielleicht auch nochmal wieder was zu sagen. Ich rede jetzt hier schon eine ganze Weile, Entschuldigung. Die vielleicht interessant ist. Ich hatte immer nicht so viel gleichaltrige Freunde. Ich habe mich immer gerne an Leuten orientiert, die älter waren als ich. Was aber auch daran lag, dass ich, als ich ein Kind war, viel nur Erwachsene um mich hatte, weil ich ja Einzelkind war. Und ich musste dann immer, was heißt, ich musste nicht, aber ich habe mich dann irgendwie daran gewöhnt, so mit Erwachsenen mich zu umgeben und habe mich dann irgendwie an deren Verhaltensmuster oder sowas auch gewöhnt. Und mich dann mit Gleichaltrigen zu umgeben, fand ich immer auch irgendwo schwierig und war deswegen nie so richtig geil. Und gerade in Goslar war halt auch die Auswahl an gleichaltrigen Leuten sehr begrenzt. Ne?
Ja. Also wir reden ja auch in dieser Folge über das Setting, einfach in dem wir groß geworden sind. Und das ist ja das einer Kleinstadt. Und dementsprechend ist die Lupe, unter der man sich bewegt, wenn man in einer Kleinstadt aufwächst, weil es mehr Leute mitkriegen, weil man mangels anderer Menschen viel sichtbarer ist, so würde ich behaupten, um ein Vielfaches größer. Also man kennt sich schneller, es gibt schneller Gesprächsstoff, etc., etc. Auf dem Dorf noch viel schlimmer. Ich war in einer Grundschule, die sehr behütet, sehr klein, so ein bisschen wie eine Bubble war. Also katholische Grundschule, jeden Morgen ein Lied über Jesus gesungen. Keine private Schule, schon staatlich ganz normal, ne? Aber eben katholische Grundschule. Hatte einen sehr guten Ruf, war auch von der Beschulung her super. Wir waren eine tolle Klassengemeinschaft, gerade mal 15 Kinder in meiner Abschlussklasse. Mhm. Es gab pro Jahrgang nur zweigliedrig, also zwei Klassen, A und B, manchmal sogar nur eine Klasse, mangels Räume. Konnten nicht mehr Kinder eingeschult werden. Hatte so ein bisschen Kultstatus. Es war eine große Bubble aus auch erweiterten Elternkreisen, ehemaligen Kreisen. Da kannte man sich. Man kannte sich aus der Kirchengemeinde. Meine Eltern sind mit uns jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Da habe ich meinen Lehrer zum Beispiel dann auch immer gesehen und so. Das heißt, er kannte einen. Und da habe ich sehr gut reingepasst. Und das Reinpassen ist ein Thema, was sich jetzt noch durch die restliche Folge ziehen wird, denke ich mal. Ich habe die Vorstellungen der Lehrkräfte und meiner Mitschüler sehr gut erfüllt. Ich war sehr fleißig und war auch gerne sehr gut in der Schule, habe ein exzellentes vierte Klassezeugnis dann gehabt. Und ich hatte recht viele Freunde. Ich habe auch 1000 Dinge gemacht. Also ich habe so das gemacht, was eben in Goslar möglich war. Ich war Fußball spielen und ich habe Musik gemacht an der Musikschule, die es dort gibt. Eine Kreismusikschule hatten wir damals. Haben wir immer noch, gab es aber damals auch schon. Da habe ich Klarinette gelernt und war auch sehr gut. Nun ist leider wieder eben so ein negativer Transformationsvorgang. Meine Lehrerin, die Direktorin war und versucht hat, viele neue Dinge zu starten, nach 2 Jahren wieder verschwunden. Und dann war dieses neue, sehr wohlgeschätzte Hobby von mir schon wieder auf der Kippe. Und dann hatte ich da also auch negative Erfahrungen mit anderen Lehrkräften. Und sowohl mit Ende der Grundschulzeit als auch dann mit dem Ende dieser Zeit, was die Klarinette anging, startete für mich so ein Pendelkapitel. Also nach der 4. Klasse fing ich zwecks der Musik an, mehrmals die Woche nach Braunschweig zu pendeln. So ist das eben. Ne? Die Möglichkeiten der Kleinstadt geben nur eine gewisse Fülle an Möglichkeiten her, und wenn man die durch seine Persönlichkeit überschreitet, dann muss man entweder damit aufhören, ne, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, dass einen die Eltern kutschieren zur Musik und wieder zurück, oder man nimmt eben Umstände in Kauf. Ne. Mein Umstand war dann, dass ich fortan pendelte zwischen Goslar und Braunschweig fürs Klarinettespielen im Orchester und bei einem sehr guten Lehrer. Und deshalb war ich dann so zwischen zwei Welten. Ne? Also ich war nicht richtig Braunschweiger, logischerweise. Ich kannte ja die Stadt auch gar nicht, war da nur zum Musik machen. Aber ich war da einfach sehr viel. Und Goslar. Und als ich dann also mit, wo du auch warst, aufs nächste Gymnasium kam, da platzte diese Bubble von der Grundschule sehr. Und ich merkte, dass ich zwar weiterhin so die Anforderungen der Lehrer erfüllte, ich war also auch immer noch sehr gut in der Schule, aber das war ein viel ruppigeres Klima in der Klassenstruktur, als ich das noch von der Grundschule gewohnt war. Und zumindest vom Ruf her war deine Grundschule da ja schon ein bisschen anders drauf.
Na, dankeschön.
Um nicht zu sagen, man sagte damals, es sei die Assi-Grundschule.
Das haben aber nur, das haben die Leute bei euch gesagt, haben die das bei
nee,
euch?
Nee, das haben mir Leute gesagt, die da selber auch waren. Aber du warst, glaube ich, in keiner Klasse, die davon so hart betroffen also war.
Wir hatten ein paar Assis. Mhm. Ich habe mich halt damals mit ein paar Leuten böse. Wir haben mal Bankcatchen gespielt. Was hatten so Bänke auf dem Schulhof? Und da hat man sich dann immer, dann hat sich so ein Kreis gebildet. Ja, und dann standen da immer so zwei Blokes auf den Bänken und haben versucht, sich gegenseitig runterzuschubsen. Sau fucking gefährlich. Aber
ja, wir haben mal einen Berg gespielt. Das war ein aufgeschütteter Sandberg, von dem man sich im Winter, wenn es rutschig war, runterschubsen sollte. Aber was ich damit sagen will, ist, dass also meine Bubble einfach sehr viel beschützter war und behüteter und heile Welt. Und ich da quasi gemerkt habe, okay, wow, es gibt Arschlöcher, als ich aufs Gymnasium kam. Das ging uns Kindern in meiner Familie tatsächlich allen so. Es haben wir unterschiedlich gut verkraftet. Und ich habe auch von meiner Familie immer so Vibes bekommen, dass wir eigentlich in Goslar nicht so gut reinpassen. Auch wenn ich davon, glaube ich, am wenigsten betroffen war. Meine Eltern sind ja eben nicht in der Gegend verwurzelt. Überhaupt nicht. Mein Vater kommt aus Süddeutschland. Meine Mutter kommt aus Rheinland-Pfalz. Und dementsprechend waren das zwei Zutos, wie man in Berlin sagt. Ne? Zugezogene, die sich da niedergelassen haben, weil mein Vater da einen guten Job gefunden hatte. Und deshalb war meine Beziehung zu Goslar schon als Kind total ambivalent, weil sich über viele Goslarer Dinge aufgeregt wurde in meiner Familie, weil wir alle zwangsläufig auch irgendwie Erfahrungen gemacht hatten in dieser Stadt, die eher negativ waren, sowohl von der Schulzeit meiner Geschwister als auch von meiner eigenen Schulzeit später, als auch von den begrenzten Freizeitmöglichkeiten. Ne? Wir müssen nach Braunschweig fahren, damit der Jüngste hier sein Hobby verwirklichen kann. Ja, also dementsprechend war mein Verhältnis zu Goslar nie positiv, nie. Aber auch von der ganzen Familie her nicht unbedingt. Es wurde viel geschimpft, viel gelästert.
Also
deshalb konnte da auch gar keine so positive Bindung zu entstehen. Und ich wollte eigentlich seit frühester Kindheit da auch nicht bleiben.
Du darfst es auch nicht missverstehen, nur weil ich sage, meine Familie ist das. Das ist nicht so, dass wir uns irgendwie alle gedacht hätten, oh, geile Stadt.
Nee, ich erkläre nur, warum die Bindung so ist, wie sie ist.
Genau, also meine Mutter ist ja gebürtige Göttingerin. Auch. Mhm. Das heißt, meine ganze Familie mütterlicherseits ist auch eher irgendwie, also zumindest die beiden Kinder, meine Mutter und mein Onkel, eher nach Göttingen zu verorten als nach Goslar. Mein Opa allerdings ist in dem Haus, in dem er wahrscheinlich auch sterben wird, geboren. Und der kommt da schon her. Der ist auch auf dem Ratsgymnasium gewesen, kurz nach dem Krieg.
Ach, verrückt.
Er musste damals immer noch seine eigenen Kohlen mit zum Unterricht schleppen, damit sie genug Feuer hatten im Winter, damit es warm war.
Witzig.
So ist das damals gewesen. Der hatte Sportunterricht bei diesem Olympia-Dude.
Bei Herrn Schwarzmann.
Ja, genau.
Alfred oder Albert? Alfred Schwarzmann.
Halt, Olympia 1954 in Helsinki. Kann das hinkommen? 1950 in Helsinki.
Ja, da war er ja als 100-Jähriger gefühlt nochmal, hat nochmal gewonnen. Ja, doch, so. Doch. Ja.
Sehr alt geworden, irgendwann haben sie die Sporthalle nach ihm benannt. Diese kleine Piss-Sporthalle, na ist egal. Wie dem auch sei, es ist alles immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, ich bin auch durchaus, das war auch immer alles ambivalent. Ich war auch an der Musikschule übrigens, ich habe Klavier gelernt. Ich habe 13 Jahre lang Klavier gespielt, davon ist nicht so viel hängen geblieben. Also ich spiele wirklich schlecht für jemanden, der 13 Jahre lang Klavier gelernt hat.
Also es verflüchtigt sich sehr schnell.
Ich spiele schlechter Klavier als Konstantin und Konstantin hat nie richtig Klavier gelernt. Für die ZuhörerInnen.
Traurigerweise schon, aber auch da ist nicht mehr viel übrig. Ich kenne den Effekt.
Das war auch spannend. Aber Musikschule und also was. Bei mir war halt auch mal so die Sache, können wir uns das leisten oder nicht? Ne? Und das war halt lange Zeit, war das so, wir können uns das nicht leisten. Es hat sich so ein bisschen verändert, als mein Stiefvater mit in die Familie kam. Das war aber auch viel Ringen und Kämpfen und irgendwie. Der hatte auch noch seine Probleme aus früherer Zeit. Aber der hatte wenigstens einen Job, ne? Und dann hatte meine Mutter auch mal wieder hin und wieder da einen Job, hier einen Job. Aber so richtig arbeiten geht meine Mutter erst seit ein paar Jahren wieder. Was gut ist, ich freue mich und meiner Familie geht es jetzt auch finanziell so viel besser und meine Geschwister wachsen in einem so viel weniger können wir uns das leisten Umfeld auf und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Familie, meine Mutter auch wirklich probiert haben, mir alles zu bieten, dass ich absolut, und ich habe mich immer selber gefühlt wie so ein Weasley aus Harry Potter, ne, so. Haben ja nichts, aber irgendwie wird versucht, dass das Kind irgendwie jetzt alles nochmal mitkriegen kann. Und irgendwie und weiß ich nicht. Und ich habe auch auf wenig wirklich krass verzichten müssen. Aber es war halt trotzdem irgendwie, ich war irgendwie immer so einer von den Merkwürdigen. Und ich habe halt im Gegensatz zu dir übrigens auch schon in der dritten Klasse aufgehört, Hausaufgaben zu machen und hatte dann einen starken Leistungsabfall in der Schule. Wahrscheinlich, weil ich in der Grundschule massiv unterfordert war von vielem, was da passiert ist. Also das hat mich einfach irgendwann nicht mehr gepackt, weil ich so dachte, ja, ja, Schule, bla, bla. Und da ging es dann schon so ein bisschen bergab.
Das, was du gerade angesprochen hast, dass man quasi eingeschränkt wird, das nimmt ja aber nicht nur das eigene Elternhaus vor, sondern selbst wenn das Elternhaus vieles ermöglichen kann, dann setzt einem die Stadt, in der man da aufwächst, ja auch schon Grenzen voll in seiner Entwicklung. Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, den wir hier ansprechen müssen. Wenn du in so einer Stadt, und das ist ja noch gar nicht das dörflichste und ländlichste, was Deutschland zu bieten hätte, wenn du in so einer Stadt wie Goslar groß wirst, dann sind deiner Entfaltung von der Persönlichkeit her sowohl charakterlich als auch so von Interessen her von Beginn an Grenzen gesetzt. Ja. Also ich hätte dann eben bei dem einen Klarinettenlehrer in Goslar lernen können. Wollte ich aber nicht. Der war scheiße, das wusste ich. Habe ich aufgehört und musste mich anderweitig umgucken. Man hätte sicherlich die drei Sportarten machen können, die es da gab. Ja, wenn du das nicht willst, hast du Pech gehabt. Und ich denke, es ist nicht nur ein Problem von Goslar gewesen, sondern generell auch ein zeitliches Problem. Aber genauso ging es mir dann später ja im sozialen Bereich. Wechsel mal die Schule. Nach zwei Schulen warst du durch, dann gab es keine mehr. Dann musstest du ins Internat nach Braunschweig. Da gab es ein Internat, wo du auch übernachten konntest.
Du konntest, leben konntest. In Bad Harzburg
gab es auch ein Internat. Ah, stimmt, natürlich, ja, das Nick, genau.
Ich habe einen Nick-Pulli an gerade.
Naja, auf jeden Fall, die Schulen waren also begrenzt, ne? Ich kenne solche Charaktere auch, die, um sich das Abi noch irgendwie zusammenzuklamüsern, viermal die Schule gewechselt haben, aber dann eben auch alle hatten, die es im Landkreis gab, also nicht nur in Goslar, sondern die waren literally auf jeder Schule, die der Kreis Goslar zu bieten hatte, der Landkreis. Und wenn die Möglichkeiten dann also rein strukturell schnell ausgeschöpft sind, dann stoßen da manche Persönlichkeiten von der Entfaltung her an ihre Grenzen. Und bei mir war dieser Grenzpunkt erreicht, als ich durch die Klarinette weniger, also ich war sehr, sehr gut darin, habe ich ja schon erwähnt, dass das also auch schnell Berufsperspektive wurde in jungen Jahren schon, hatte ich irgendwann auch nicht mehr so die Zeit einfach für Schule. Das klingt jetzt super arrogant, aber ich glaube, ich hätte mehr Zeit gebrauchen können. Mehr Kopf auch dafür, hatte das dann irgendwann nicht mehr, hab's aus dem Ärmel geschüttelt und war dann gerade in den Naturwissenschaften abgerutscht und nicht versetzungsgefährdet, aber naja, bequem war es jetzt auch nicht. Ne? Und dann bahnte sich also das Unaussprechliche damals für mich an, dass also ein Schulwechsel anstand, beziehungsweise zur Debatte stand. Und ich wollte das damals nicht. Also Veränderung hatte ich ja damals so viel als negativ erlebt, dass ich also auch in meinem Leben so wenig wie möglich Veränderungen haben wollte. Dann wechselte ich nun also, wie du auch, die Schule und hatte im Gegensatz zu dir in meiner Klasse eigentlich recht viele Freundschaften geschlossen, die waren aber auch alle sehr ambivalent, da kommen wir später noch zu. Und erlebte dann zum ersten Mal so einen positiven Umbruch, denn die neue Schule war wesentlich besser, um das mal ganz verkürzt darzustellen. Ich habe dann gemerkt, wenn sich Leute zusammenfinden, die einfach das Ziel haben, ich mache jetzt Abi und mir ist mein Status innerhalb dieser Schule, weil wir hier als Gymnasium eben auch nur eine von sechs zusammen beschulten Schulformen sind, mir sind die anderen Leute eigentlich total egal und ich mache das hier nur für mich, dann sinkt auch automatisch das Risiko, dass man irgendwie gemobbt wird oder dass man nicht miteinander auskommt. Und dann hatte ich da tatsächlich eine relativ diverse Klassenstruktur und habe mich zum ersten Mal auch in Goslar sozial ganz gut aufgehoben gefühlt, sodass zumindest dieser Aspekt meines Daseins in Goslar dann noch ein Happy End gefunden hat. Was man da sagen muss, ist, dass ich charakterlich eben in Goslar so das Klischeebild von schlimmen, schwierigen Jugendlichen miterlebt habe. Ne? Ja. Also mit viel Mobbing, was nicht unbedingt mich getroffen hat. Ne? Im Gegensatz zu dir, hast du ja auch schon in anderen Folgen erzählt, dass du da einiges durchmachen musstest. Aber ich habe einfach mitbekommen, wie unglaublich schlimm sich Menschen gegeneinander verhalten haben. Es gab so Schulprominenz, ganz schlimm. Also es gab auch im Jahrgang wurde bei mir noch über die Schulprominenz der Schule, auf denen wir nicht mehr waren, gesprochen. Es gab so Leute auf Facebook, die dann sehr viele Freunde hatten, die kannte man, die waren Model oder irgendwie Rapper oder was weiß ich, haben irgendwie Musik gemacht. Es gab auch die vier Dorfbands, ne, auch Metalbands von unseren späteren Freunden, die man da irgendwie kannte, die waren.
Ich war auch in einer Dorfband, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, doch, auf jeden Fall, aber ja, schon. Aber das hatte dann also einen gewissen Status oder einen gewissen Ruf und die Leute waren dann besser angesehen und irgendwie beliebter.
Das hat bei mir nicht geklappt.
Also, ich weiß, aber das war eben so ein bisschen das Schwierige und da habe ich nicht dazu gehört und ich wusste meine Schulzeit über auch nicht, ob ich das hätte haben wollen oder eben nicht. Und ja. Deshalb, also ich glaube, um meinen Charakter während dieser Zeit zusammenzufassen, ich war einfach unfassbar unsicher und konnte das mal mehr und mal weniger gut kompensieren oder überspielen. Aber ich wusste nie, wer ich sein will, kann, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, das zu erforschen und auch, weil ich so gemischte Signale von meinem Umfeld bekommen hatte. Ne? Trau dich mal anders zu sein. Ich meine, da hattest du ja noch mehr Erfahrung als ich. Ne? Aber dann war das Feedback eben auch meistens so, was ist denn das für einer?
Das, ich kämpfe damit wirklich dolle, ne? Weil dieses ganze Anderssein zu dieser ganzen Geschichte, auch zu dieser Zeit, das war ja effektiv auch nur eine Art von Uniformierung meinerseits. Es gab so viele Leute, die ich super faszinierend und spannend fand, die aber genauso wie ich auch wahrscheinlich eher nur projiziert haben. Und zwar, ich fand die ganzen Metalheads und die Goths und die Emos und die was weiß ich, ne? Also all diese Leute, die so fancy und mit so krass Make-up und irgendwie oder mit den fancy Band-Shirts und bla und blub.
Die schwarz gekleideten.
Und die, da war ich immer so, ja, ihr, ich find euch so geil in eurer Andersartigkeit. Ich will so sein wie ihr. Und dann habe ich mich auch da irgendwie in Klischees verloren, auch ich selber irgendwie. Und dann, ich habe irgendwann aufgehört zu hinterfragen, ob ich das will, wie es so ist, oder ob ich das Gefühl habe, dass das einfach so sein muss. Und ich weiß noch, ich habe mich mal mit jemandem getroffen. Und das war ein Mensch, mit dem ich mich ab und zu mal eine Weile lang immer wieder getroffen habe. Und dieser Mensch hat mich unglaublich eingeschüchtert. Das haben viele, also die meisten Leute in meinem Umfeld, haben mich zu der Zeit als Teenager sehr, sehr eingeschüchtert. Und dieser Mensch war einfach so jemand, so hast du angeguckt und warst so, boah, wie individuell, wie anders, wie irgendwie. Und das war für mich total abgefahren und total erstrebenswert irgendwie, ne? Auch so ein bisschen zu schocken, ja. Und dann habe ich mich mit diesem Menschen getroffen und ich habe eine Dreiviertelstunde lang überlegt, was ich anziehe. Und ich habe letztlich mir Klamotten angezogen, die ich ausgesucht habe, nicht weil ich sie schön fand oder ich mich darin wohlgefühlt habe, sondern weil ich wusste, dass sie ein bisschen aussehen wie der Kleiderschrank von Kurt Cobain. So nämlich. Und das ist rückblickend betrachtet so furchtbares, merkwürdiges, aber wahrscheinlich für Teenager irgendwo auch
absolut
nachvollziehbares,
doch, auf jeden Fall,
ja. Verhalten. Aber das ist sowas, wo mir heute noch ein Schauer über den Rücken geht. Oder auch, wie ich dann irgendwie zu irgendwelchen Walpurgis. Wichtig. Walpurgis war in den Sozialzirkeln unserer, sagen wir mal, unserer Teenagerzeit eine sehr wichtige Zeit. Denn an Walpurgis wurde rituell besoffen. Und an Walpurgis war auch immer sehr relevant, mit was für Leuten man feiern gegangen ist. Zumindest dann in meinem Umfeld war das so, weil da waren so die Freundesgruppen haben sich da so herausdifferenziert, ne, und rauskristallisiert. Und wenn du mit den coolen Leuten Party machen durftest, dann warst du schon irgendwie vorne mit dabei. Und in meiner Klasse gab es da so ein bisschen. Und ich war, wo ich am RG offensichtlich das Arschloch war, überall und immer und irgendwann halt auch, ja, schlimme Geschichte, es will ich auch gerade alles, habe ich ja auch alles schon mal erzählt, war es an der BBS, ich war immer noch auf Krawall gebürstet, ich habe immer noch mit Leuten irgendwie Stress haben wollen, auch aktiv und mich dann gefragt, warum die Leute alle Stress haben mit mir. Und ich habe so absolut nicht in mir geruht oder war absolut nicht kritikfähig und all sowas. Und aber ich war trotzdem nicht einer von den ganz Schlimmen. Ich war halt doch irgendwie bisschen lustig in meiner.
Der Passus hat soweit gestimmt.
In meiner Merkwürdigkeit. Nichtsdestotrotz war das dann auch mitunter ein bisschen schwierig. Und ich weiß noch auch, was ich auch richtig schlimm finde oder schwierig finde, ist, du hattest halt einfach ein begrenztes Umfeld, begrenzte Möglichkeiten, wie du auch schon sagst. Aber du hattest auch einfach begrenztes Umfeld von Leuten, mit denen du dich anfreunden konntest. Das heißt, die Auswahl an Leuten, mit denen du dich umgeben konntest, war verglichen mit einer Stadt wie jetzt Göttingen oder gerade Berlin. Ja, oder
wollte ich auch noch drauf kommen.
Du hast halt einfach nur eine echt begrenzte Anzahl von Leuten, mit denen du dich umgeben kannst. Und dann musst du dich da irgendeinem Lager zuordnen. Und du musst irgendwo dazugehören. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du ein ganz großes Problem, weil dann hast du gar keinen auf deiner Seite.
Es gibt auch genug Menschen, die ich so in Erinnerung habe, die wirklich ihre Showkarriere nur zu zweit verbracht haben.
Ja.
Ne? So dynamische Duos oder Trios, an die sich die Leute dann geklammert haben, um eben nicht komplett alleine zu sein. Das war auch sehr nachvollziehbar. Also um das nochmal so von vorne aufzuschlüsseln, so ab dem Zeitpunkt unseres Schulwechsels zur berufsbildenden Schule haben sowohl Felix als auch ich eben zu einer, ich nenne es jetzt mal Szene, gehört, die so sehr viel Metal gehört hat oder Punk oder eben alles, was alternative, nicht Mainstream Musik war, dazu gehört hat. Und wir haben uns da so ein bisschen wieder getroffen. Wir waren die ganze Zeit auch miteinander befreundet, aber irgendwie dann gleichzeitig so im ähnlichen Circle, ein bisschen anderen als Felix. Und das war für mich ganz cool, weil ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich legitimately die Musik für mich entdeckt habe, viel Metal gehört habe. Ich habe dann während meiner 3 Abitursjahre auch, glaube ich, fast nur noch Bandshirts getragen, aber habe nie so richtig auch nach außen hin so ausgesehen, als würde ich da hingehören. So, ich sah so aus wie jemand, der das gut findet. Aber
ja, du warst
so
immer
mit Bandkutte oder so.
Warst du mal relativ polierter Metalhead.
Genau, also, aber das ist so ein bisschen, ich hatte genug Codes an mir und genug Uniform, dass der Passus gestimmt hat und man mich als einer der ihren erkannt hat. Also beispielsweise mein späterer bester Freund während des Abiturs oder in meiner Klasse, der hat auch beim ersten Schultag direkt gesehen, dass ich ein Calejon-T-Shirt anhatte. Und dann war der so, ja, dann rede ich mal morgen über Metal mit dem. Und hat er gemacht, dann haben wir uns angefreundet, dann habe ich mich mit allen Leuten angefreundet, die aus diesem Metal-Kreis kamen. Und das war also eine gewisse Wärme auch den Leuten gegenüber, die nicht in das Bild von einem, ja, handelsüblichen Teenager, nenne ich das jetzt mal, gepasst haben. Ja, also die Jack and Jones getragen haben und einfach glatter und unauffälliger waren. Und dementsprechend hat man sich dieser Gruppe zugeordnet. Und ich habe da jetzt auch neulich erst mit besagtem Freund drüber gesprochen. Das waren auch echt eigentlich relativ viele Leute. Also wenn du wirklich mal auf einer Party warst, wo diese gesamte schwarz gekleidete Gesellschaft anwesend war oder ein Großteil davon, dann waren ruckzuck mal 50, 60, 70 Leute. Die kanntest du irgendwie alle. Befreundet war man natürlich nur mit so 10, würde ich denken, maximal. Aber das waren riesige Happenings mitunter. Und das war schon auch irgendwie cool, dass du in der Stadt rumgelaufen bist. So ging es mit meinen Geschwistern immer, ne? Die haben mich immer gefragt, wie viele Leute ich denn kenne. Und man sich irgendwie zugenickt hat oder sich gegrüßt hat oder so. Das hatte schon auch total was.
Und die hatten dann alle immer coole Namen auch, weil das war immer sehr wichtig. Ja, Keiner hatte irgendwie seinen echten Namen, ja. Die Leute hießen dann irgendwie Sean, aber heißen gar nicht Sean oder
Bob.
Bob ist sowieso das Beste, aber Bob gehört nicht so wirklich zu dieser schwarzen
Szene. Aber der war akzeptiert, das war schon lustig. Ja, also es gab auf jeden Fall neue Codes, es gab auch neue Uniformen. Ja. Ne? Man konnte zum Beispiel eine Kutte haben, die hatte Felix auch mit Band.
Die habe ich noch.
Die hattest du getragen, ja, auch in der Schule. Die
trage ich auch und so. Ab und zu nochmal.
Springerstiefel ohne weiße Schnürsenkel, ne? Also nicht skinhead-mäßig, sondern einfach, weil es fette Stiefel waren.
Die mir nie Leder gepasst haben. Ne?
Es gab schon, also beispielsweise hatte man dann immer den EMP-Katalog zu Hause. Da gab es auch sehr gute Uniformen, die man sich da bestellen konnte. Und letztendlich sah man dann sehr ähnlich aus.
Nonkonformisten.
Aber man war so eine, man hatte in Goslar da also eine sehr gute Chance zur Abgrenzung gefunden. Und die habe ich als solche wahrgenommen und fand das auch super.
Aber?
Was ich jetzt aber sagen wollte, was jetzt auch schon bei Felix mit dem Dreiviertelstunde lang Umziehen so ein bisschen rausgekommen ist, ist ja diese Suche nach Authentizität. Man sieht Leute, so ging es mir. Ich kam in den ersten Tag der BBS, wusste nicht, in welchen Klassenraum ich gehen soll, stand da erstmal in der Aula und dann sah ich von der Ferne einen Typen, der war 2 Meter groß und hatte ein Bandshirt und einen Schottenrock an. Es war März, also es war echt kein Wetter für T-Shirt und Schottenrock ohne irgendwie Jeans drunter.
Wer war denn das?
Ich dachte mir so, boah, der Typ, ich glaube, das war auch so ein Patrick, mit dem wir aber nicht viel zu tun hatten. Okay. Der kam aus den Bergen, legitimately ein Wikinger aus den Bergen.
Well.
Also auch so eine rasierte Undercut-Frisur, weißt du? Der sah halt echt sehr alternativ aus. Und der stand da einfach mit verschränkten Armen in der Ecke, hat darauf gewartet, dass sich die Masse bewegt. Und ich dachte mir so, boah, dem ist das echt scheißegal. So, der ist authentisch. Und es ist total normal, dass auch Teenager dabei so Irrgänge haben in Bereiche, die eigentlich gar nicht den intrinsischen Motivationen oder Interessen entsprechen, so wie du dann eben auch, der sich eher Gedanken macht, was würde jetzt der Mensch cool finden. Aber du hast nicht so viele Möglichkeiten, Fehler zu machen und andere Gebiete dabei zu erkunden, also auf der Suche danach, was du eben wirklich cool findest, wenn du in so einer Umgebung wie Goslar aufwächst. So. Nee. Also du merkst, okay, dieses Jack and Jones, Mainstream, normale, polierte Menschen, das ist nicht so meins. dann mache ich jetzt Metal. Und dann ist die Frage, ja, aber ist es das wirklich so? Nur weil du die Musik cool findest, muss man ja nicht so rumlaufen und diesen Lifestyle haben und Met trinken aus dem Wikingerhorn und auf Festivals fahren. Und also das ist dann ja auch so ein Film, den man mitmacht. Aber wenn es das nicht ist, dann bleibt nicht mehr so viel übrig, was man noch hätte ausprobieren können.
Und vor allen
können.
Dingen, also eine Sache, die ich auch wirklich, wirklich rückblickend betrachtet super interessant finde, die Dinge, die Leute, die Sachen, mit wo es im so neudeutsch würde man das Exposure nennen, ja, denen man exponiert wird, ja, die man miterlebt, auch aufgrund dieser Tatsache, können sehr extreme Sachen. Also ich weiß noch, ich war eines Tages, war ich am helllichten Tag, ich glaube es war 14 Uhr, strunzbesoffen, weil ich mich mit mehreren Dosen Faxe-Bier, also so billiges dänisches Bier, was in so eine 1-Liter-Dose kommt, auf der Kaiserpfalz-Wiese brutal abgeschossen habe. Denn auf der Kaiserpfalz-Wiese vor der Kaiserpfalz in der Goslarer Altstadt haben sich damals immer alles, da hat sich alles versammelt, was Rang und Namen hatte. Aus der Metal-Szene, da saßen die Arbeitslosen mehr oder weniger Metalheads rum, da saßen Drogenabhängige rum, da saßen die Punks und die Nazis alle nebeneinander. Gut, wenn die Nazis und die Punks sich nicht mochten, dann saßen die Nazis halt bei, weiß ich nicht, Wilhelm den Ersten am Reiterstandbild und die Punks saßen halt bei Barbarossa am Reiterstandbild, ja. Und dann saß man
da
oben.
Man nannte das übrigens in der Fachsprache bei uns auch Falzen. Ja. Man geht Falzen.
Und dann hat man sich besoffen. Dann war man halt da. Irgendwer hatte eine schlecht gestimmte Akustikgitarre dabei, hat versucht, den Bard-Song zu vergewaltigen.
Ja, meistens
Kretze. Und es war Kretze, auch so ein Name. Und es wird vorne und hinten nur noch schlimmer, ja. Und da sitzen dann Leute aus so verschiedenen Milieus zusammen und es versucht aber dann doch irgendwie so über verschiedene oder gemeinsame Interessenbereiche entsteht eine gewisse Homogenität. Also man sitzt da so zusammen und nur weil man da so zusammensitzt, hat man irgendwie ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, dem man aber auch irgendwie schnell erliegen kann. Allerdings kommt das nicht ohne einen Preis, denn man muss jetzt irgendwie performen, wenn man Teil dieser Gruppe ist und Teil dieser Gruppe sein will. Und dann kommt man schnell in einen, den ich damals gar nicht so wahrgenommen habe, weil es war immer so, in allen popkulturellen Geschichten war es ja immer so, ja, wenn deine Freunde alle trinken, ja, und da wurde immer so, dass Eltern Leute gewarnt hätten mit ihren Freunden und dem Gruppendruck und so. Und ich war so, ich habe doch gar keinen Gruppendruck, ich mache das alles freiwillig. Mit dem Benefit of Hindsight, also wenn ich das jetzt so reflektiere, fällt mir auf, doch, da war eine Menge Gruppendruck, also gerade so zum Alkohol konsumieren, aber auch sexuell viel. So, ne, Leute mussten irgendwie mal miteinander rummachen und der hat den und den flachgelegt und so, und das war sehr wichtig. Das war auch Statussymbol. Also auch wer viel saufen konnte, hatte höheren Status. Wer viel rumgevögelt hat, hatte auch einen höheren Status, wenn er ein Mann war, offensichtlich. Und das waren so die Dinge, die irgendwie auch passieren sollten und wichtig waren und auf die es irgendwie ankam und über die man sich auch unterhalten hat und wer denn jetzt mit wem und wie und wo und was. Und dann wurde da irgendwie gemauschelt und das ist alles rückblickend betrachtet, muss ich echt gestehen, dass ich glaube, das hat bei mir so langfristigen Schaden verursacht. Dieses ganze Umfeld, weil du kommst dann da mit Leuten unterwegs, die sitzen dann an der Pfalz und haben irgendwelche lustigen Substanzen dabei und du weißt nicht genau, was das ist, aber du fragst auch nicht. Nicht, dass ich jemals irgendwelche schlimmen Drogen oder sowas konsumiert hätte, aber ich hätte durchaus immer die Möglichkeit gehabt und das ist ganz merkwürdig, dadurch, dass man so in so einer Kleinstadt lebt, denkt man das gar nicht, dass es solche ja irgendwie Abgründe oder sowas eben aber auch gibt, aber das war schon doch auch immer so und das war halt auch in vielerlei Hinsicht bin ich, glaube ich, mit so Themen wie Alkoholismus, Drogen, Sexualität in vielerlei Hinsicht auf eine gewisse Art und Weise konfrontiert worden, die mir und meiner Charakterbildung absolut nicht gut getan haben. Und das hat damit zu tun gehabt, dass man halt nur einen begrenzten Raum von Leuten hatte. Und in diesem Raum gab es halt eben bestimmte Extrembeispiele.
Auf jeden Fall. Ich denke, das mit der Performance stimmt auch. Das stimmt bei Teenagern aber auch immer, dass du performst, wenn du in einer Gruppe bist, dass du verschiedene Persönlichkeiten für verschiedene Situationen entwickelst, ne, oder verschiedene Masken oder wie auch immer. Und das ist sicherlich im Freundinnenkreis nicht anders gewesen. Ich kann das auch mit dem Alkoholismus so ein bisschen dem Jugendlichen total unterschreiben. Ich denke, das war bei mir wesentlich ausgeprägter als bei dir, um ehrlich zu sein. Aber was damit auch einhergeht, ist so ein bisschen die Frage, ja, was macht man denn sonst in so einer Stadt wie Goslar? Also, was hättest du da als nette Gruppenaktivität machen können? Da gibt's kein, weißt du, wenn ich jetzt so in Berlin gucke, ist wieder das Extrembeispiel. Aber da gab es nicht irgendwie die Möglichkeit, mal zusammen ins Trampolinzentrum zu gehen und da rumzuhüpfen oder, keine Ahnung, so Tagesausflüge zu machen, nette Aktivitäten, ja, wandern gehen, tun sie alle erst jetzt 20 Jahre später. Und das, was dir damals halt auch medial vorgelebt wurde, das war relativ schnell Party machen. Und Party machen sah dann eben so aus, als wenn es warm genug war, eben dass die Pfalz als Location genutzt wurde oder eben ein Ort zu Hause bei irgendwem. Und dann ist man auf lustige Ideen gekommen, wenn man berauscht war. Das fand man toll. Dann hat man das beliebig oft wiederholt, bis man dann eben alt genug war, um Goslar zu verlassen und das zu finden, was einen wirklich irgendwie interessiert hat.
Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass wir, wie wir damals drauf waren, der Idee eines Trampolinparks irgendwas hätten abgewinnen können. Das wäre uns
viel zu kindisch gewesen. Ich möchte damit nur darstellen, dass es auch einfach keine Event-Locations gab, ja, die man mal hätte ausprobieren können. Wir hätten da nicht Lasertag spielen gehen können oder was weiß ich, ja, uns irgendwie, auch alleine das Kino, ja, das Kino in Goslar, das liegt halt eben auch, wenn du das nehmen willst, wo wirklich auch die guten Filme laufen, das liegt auch wieder im Industriegebiet, im Gewerbegebiet, da musst du ein Auto haben, du musst sowieso für jeden Scheiß ein Auto haben.
Dabei ist eine Kleinstadt. Du bist
nicht schnell an einem Ort.
Dabei ist es eine Kleinstadt.
Ist es halt, aber genau, es ist wie alle Kleinstädte in Deutschland eben ÖPN, öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV-mäßig schlecht vernetzt und man brauchte eine Weile, um an Orte zu kommen, dann versagtest du eben an den Orten, wo du gerade warst. Also ich habe genug Wochenenden einfach in fremden Kellern verbracht mit Freunden, die da gelebt haben auch teilweise und habe mich dort betrunken und es waren schöne Abende, aber eigentlich waren sie relativ traurig und ich hätte gerne was anderes gemacht und die Möglichkeit dafür war aber leider Gottes nun mal nicht da. So entstand sowas und für mich sicherlich auch nicht ganz unproblematisch. Ich habe mich aus vielen Aspekten rausgehalten, aber so im Nachhinein kenne ich beispielsweise aus der Szene, in der wir uns freundschaftlich da bewegt haben, 2 Obdachlose, die total abgeschmiert sind, mehrere Menschen mit tiefergreifendem psychischen Problem, als ich sie selber durchlebt habe, die bis heute nicht richtig eine Ausbildung absolviert haben, ja, einfach mit Suchtproblematiken zu tun haben. Also da gibt's auch einfach die gefallenen Helden der Kleinstadtjugend. Das ist ziemlich dramatisch. Und was mir rückblickend betrachtet auch auffällt, was nicht nur meine eigene Perspektive betrifft, ist eben die Rolle auch von Mädchen bzw. Frauen in unserem Freundeskreis damals, weil es gerade in Bezug auf die Menschen, die Metal und Punk gehört haben, die diese schwarz bekleidete Publikum waren, wie wir es jetzt genannt haben, nicht viele gab, also so eine Handvoll gefühlt. Und wenn man sich nun also dringend verlieben und eine Freundin zulegen wollte, um mal so etwas salopperes Vokabular zu nutzen, dann war man ja nun darauf angewiesen, dass man sehr schnell irgendwie, also dann ab so 16 spätestens, huiuiui, da drängte die Zeit schon, sich eine Freundin anlachen musste. Und also eine dieser 5 im besten Falle gerade Single sein musste und erobert werden konnte. Und das hat natürlich auch, also ich stelle mir das für die betroffenen Frauen einfach furchtbar vor, dass du in einem Freundeskreis dich bewegst mit wenig gleichgeschlechtlichen Verbündeten quasi und lauter auf dich lauernde Typen, die nur darauf warten, dass du endlich wieder Single bist, um dich spätestens dann irgendwie aufdringlich zu belästigen oder anzuflirten. Auch wenn ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass, also das ist jetzt eben nur mein Eindruck, ne, dass die Betroffenen bei uns da schlimm von betroffen gewesen wären, so von gerade so negativen Dingen, aber ich weiß auf jeden Fall auch von Sachen, die da richtig scheiße gelaufen sind.
Oh ja.
Und auch in Goslar war das Slut-Shaming natürlich also absolut eingebürgert. Ich kenne da bis heute so hämische Sprüche, die über eine Person aufgesagt wurden, die ganz stadtbekannt war. Es gibt ja auch das deutsche Wort Dorfmatratze für Frauen, die es wagen, promiskuitiv im Leben zu sein. Für Männer gibt es Vergleichbares eigentlich nicht. Und so war das eben auch in Goslar. Ne? Also so gab es auch unter den Metallern, wie wir sie nannten, dem Publikum, gab es da also Frauen, die, weiß ich nicht, mehr als 5 Sexpartner hatten. Und dann waren sie natürlich auch automatisch Schlampen.
Slutty.
Ne? Mhm. Und das wusste man auch. Ja, also das ist auch super problematisch, wollte ich nur nochmal ergänzen im Nachhinein.
Voll.
Was also von unserer Perspektive auch abgeht. Und auch das Thema Homosexualität war bei uns überhaupt nicht relevant. So, dass ich glaube, es gab ein paar bisexuelle Frauen und das war's. Also ich hatte außer in meiner Schulzeit einmal, glaube ich, keinen Kontakt zu offen homosexuell lebenden Menschen.
Oh, ich schon.
und wusste auch aus meiner Schulzeit an dem Gymnasium davor, dass das da auch total geschämt wurde und dass es so den einen Schulschwulen gab, den alle kannten und der auch von allen gemobbt wurde und den alle als schwul beleidigt haben und solche Sachen. Also das war sowohl ein Produkt seiner Zeit als auch aber so ein Kleinstadtding, ne? Die waren eben auch anders, konnten das auch nicht mehr so verstecken, dass es irgendwie als Passus durchgegangen wäre und wurden deshalb dann fertig gemacht.
Also ich hatte, und das hat mir da, glaube ich, in der Hinsicht manchmal ein bisschen geholfen, ich hatte lange Zeit einen schwulen Klavierlehrer. Einen offen schwul lebenden Mann Mitte 50.
Aber das wäre ja kein Gleichaltriger.
Nee, absolut nicht. Aber der hat mir viel Zähne gezogen bezüglich meiner damals Kleinstadtallüren, bezüglich Sexualität und sexuelle Orientierung und sowas. Ich habe mich natürlich im Umfeld meiner Leute trotzdem noch sehr homophob und misogyn und generell scheiße verhalten, weil das auch so ein bisschen die erwartete Verhaltensform ist.
Absolut.
Oder war. Das hat lange gedauert, bis das aus dem System war.
Ja.
Also jetzt.
Ich glaube, das ist eben dann auch noch, was man noch erwähnen sollte, wenn im gesellschaftlichen Diskurs Berlin am Puls der Zeit ist und alles andere so tendenziell dahinter, dann ist Goslar halt wirklich, also nicht nur zweite Liga, sondern, weiß ich nicht, Regionalliga, vierte Liga. Alles, was
da,
so.
Da, wo der GSC jetzt spielt, wahrscheinlich.
Genau, immer so da, wo das aktuelle Fußballteam gerade spielt. Also das, was dann in Berlin schon selbstverständlich war, was man bitte nicht diskriminiert, sondern als absolut akzeptablen Lebensentwurf wahrnimmt, war in Goslar eben immer noch das, was diskriminiert wurde, was also ganz offensichtlich und offen, ohne jegliche versteckte hinter dem Rückenreden Art und Weise ausgegrenzt und beschimpft wurde. Und das haben wir natürlich in unserer Jugendzeit auch erlebt. Wenngleich ich sagen muss, dass unser Freundeskreis zumindest nach außen hin schon tendenziell sich als links gegeben hat und das gerade in den letzten Jahren vom Abitur ein bisschen besser wurde. Und man war schon gegen Nazis und man fand das alles doof. Aber wir haben das natürlich nicht gelebt, so internalisiert, sondern das war sehr oberflächlich und so wirklich umgesetzt hat es dann eben doch niemand. Ne?
Also und rassistische Witze waren dann doch auch irgendwie mehr oder weniger hier und da mal an der Tagesordnung.
Also gesellschaftlich marginalisierten Gruppen ging es in Goslar einfach noch mal viel, viel schlechter als uns damals weiß und cis-lebende Hetero-Boys. Aber das, wenn wir das eben schon gespürt haben, was es da für Nachteile gab, dann kann man sich das für die Minderheiten natürlich nur vorstellen.
Was ich ein ganz spannendes Thema finde, was so ein bisschen auch Kontakt hat mit dem, was du gerade schon erzählt hattest, auch mit der ganzen Misogynie, auch auf die Gefahr hin, dass das gerade schon wieder eine längere Folge wird. Das tut mir ein bisschen leid, aber vielleicht ist das einfach ein Thema, was man in 60 scheinbar. Minuten einfach nicht abarbeiten kann. Ich hoffe, ihr bleibt uns beim Zuhören treu. Also was auch noch so eine Sache ist, die ganz spannend ist, wo du es nämlich auch schon erwähnt hast, die Liebe in Anführungszeichen. Ne? Auch da ist das Problem einer Kleinstadt, man hat ja echt nicht so viel, Auswahl. Wenn man dann noch irgendwo in diesem, wie du es auch schon festgestellt hast, im alternativen Spektrum unterwegs ist, dann fallen ja die meisten für einen Cis-Hetero-Teenager, für einen horny Cis-Hetero-Teenager, die meisten Leute auch schon mal raus, ne? Weil so die normalen, in Anführungszeichen, Mädchen waren ja damals absolut nicht interessiert an Leuten aus dieser Szene. Das hat sich zum Abitur hin ein bisschen verändert. Da gab es dann auch mal so Verbindungen, die waren so ein bisschen quer, ne?
Aber auch echt so begrenzt.
Aber nur begrenzt, genau. Sonst war es halt aber eigentlich immer so, man hat so in seiner Kaste gedatet.
Ja, in
seiner sozialen Kaste.
Absolut.
Und da gab es halt einfach nicht viel, was auch dazu geführt hat, ich will das hier jetzt gar nicht vor Publikum breittreten, was auch dazu geführt hat, dass es hin und wieder einfach so herzzerreißende, furchtbare, allein dem Umstand geschuldete, dass man nicht miteinander normal reden konnte, aus irgendeinem, weil man Teenager war und dazu irgendwie nicht in der Lage, Drama. Es gab dauernd Drama, weil das so ein enger Raum war und jeder jeden kannte und jeder mit jedem irgendwie, und da gab es immer irgendwelche Interessenskonflikte, und dieses und jenes und welches und Drama. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ja auch du und ich so eine verquere Geschichte miteinander rumtragen, die ich jetzt hier gar nicht im Weiteren irgendwie erläutern will, die uns ja auch noch jahrelang belastet hat. Also das und die Nachbeben davon.
Ja, ja.
Und ich ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, die Stadt ist schuld, ne? Aber das laste ich auch so ein bisschen der Stadt und auch mit unter anderem dem Umfeld an. Wo ja auch, und das ist auch wieder sowas, das ist ganz spannend in diesem, ich habe ein sehr schönes Buch übrigens, ich werde es hier jetzt nochmal bewerben, ich habe ein sehr schönes Buch gelesen, das heißt, Ich bin mal eben wieder tot von Nicolas Müller. Es geht vor allen Dingen darum, wie der ehemalige und jetzt wieder Sänger von Jupiter Jones darin mit seiner Angststörung umgeht. Astreine Leseempfehlung, ist schon ein paar Jahre alt, trotzdem. Anyway, darin schreibt der Nicolas nämlich auch, wie er in seiner Teenagerzeit sich immer wieder gerne irgendwie in Leute verguckt und verliebt hat, und das musste immer alles unglaublich dramatisch und anders und merkwürdig und abgefahren sein. Und so ging es mir auch. Ich habe das immer gebraucht. Ich hatte ja mit 15 schon radikale Torschlusspanik. Ich war der Meinung, ich kriege niemanden. Niemals. Null. Nada. Niente. In meinem Freundeskreis war ich rückblickend betrachtet einer der ersten Menschen, der überhaupt eine Freundin hatte. Ich bin so unglaublich glücklich, dass ich mit dieser Frau heute auch immer noch mehr oder weniger regelmäßigen Kontakt habe und wir uns immer noch gut leiden können, immer noch befreundet sind. Das ist so unglaublich viel wert. Da wäre ich gerade fast ein bisschen Pipi im Auge. Das ist sehr viel wert und das ist sehr schön. Das ist eine der wirklich starken positiven Erinnerungen, die ich aus dieser Zeit mitnehme. Und davon gibt es echt nicht so viele, muss ich sagen. Das ist einfach echt was wert. Aber ich habe damals absolute Torschusspanik gehabt und irgendwann war ich so, dieses und jenes und was wenn und wie und und da waren so komische Entscheidungen dabei und auch einfach so, man hat auch damals und ich weiß nicht, ich glaube dir ging es nicht so, aber ich kann das rückblickend betrachtet, ich kann das wirklich so sagen und das war schlecht. Das war für mich schlecht, das war für die beteiligten Leute schlecht, das war für meine geistige Entwicklung schlecht. Es gibt ja diesen Ausspruch aus Fluch der Karibik. Ne? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. So habe ich damals auch gelebt. So, ne? Was immer irgendwie an Mensch sich mir präsentiert hat und signalisiert hat, dass da irgendwie Interesse an mir und meiner Person ist, jawohl. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwie kompatibel ist. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ob mich das glücklich macht. Weil einfach nur die Tatsache, dass da was war, war für mich irgendwie was wert. Ich habe mich da erwachsen gefühlt und großartig und das war toll. Und außerdem hat man rumgefummelt. Das war auch toll. Und rückblickend betrachtet muss ich sagen, ich glaube, ich hätte mir und vielen anderen Menschen unglaublich viel Leid ersparen können, wenn ich einfach damals schon irgendwie die Weisheit gehabt hätte zu sagen, hey, hör mal, sure, kann ich jetzt machen. Es war zum Beispiel, habe ich mit jemandem eine Beziehung geführt, ich kann es ja sagen. Ich glaube nicht, dass sie das hört und wenn sie es hört, es tut mir wirklich leid, es war ein Fehler und das war dumm. Aber ich glaube nicht, dass du mir hinterher trauerst und wenn, dann lass es, ich habe das nicht verdient. Ich habe damals eine Beziehung geführt, da war ich 16, mit jemandem, das habe ich nur gemacht, weil ich relativ sicher wusste, dass ich davon meine Jungfräulichkeit verlieren kann. Und das war sehr wichtig für mich. Das war ein wichtiges Ding, weil ich dachte, boah, jetzt mit 16, da musst du aber auch schon mal langsam ein bisschen rumvögeln, sonst ist ja auch schlecht. Und das war für mich dumm, das war für sie dumm, das war für unser Umfeld dumm, aber es war einfach. Ich habe es getan. Und da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Aber es war Blödsinn. Es war scheiße. Und das ist eben auch sowas. Wäre das anders gewesen, wenn ich in einer anderen Stadt groß geworden wäre? Wer weiß, vielleicht. Vielleicht hätte es einfach viel mehr, hätte sich das viel mehr diversifiziert. Man hätte viel mehr.
Ja, vielleicht hätte man echte Gefühle und dieses Bedürfnis zusammenbringen können. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es ein altersuntypischer Gedanke ist. Ich glaube nicht, dass es die einzige Beziehung ist, die deswegen so geführt wurde. Aber nee, es hätte auf jeden Fall mehr Potenzial und Ausweichmöglichkeiten gegeben, wahrscheinlich. Und ne?
Was auch total schön ist, ist, da habe ich mich so, ich habe, als ich dieses Buch von Nicolas Müller gelesen habe, meine klare Leseempfehlung, habe ich mich an so vielen Stellen auch wiedererkannt, als der Gute seine Kindheit, der ist ja auch im Münsterland auf dem Dorf groß geworden, Und das hat sich so gelesen wie Groß werden in Goslar, ohne Spaß. Also auch Konzi, ich kann es dir nur ans Herz legen.
Ja, ja.
Es ist ein bisschen, vielleicht eher wie Groß werden in Langelsheim. Es ist so eine Stadt ein bisschen weiter weg von Goslar. Also was heißt ein bisschen weiter weg? Du kannst da hinlaufen. Das sind 3, 3,5, 4 Kilometer oder sowas. Oder vielleicht sind es auch 6. Keine Ahnung. Ich bin da regelmäßig hingelaufen auch mal eine Zeit lang. Das ging. Es war, man war eine Stunde unterwegs, aber es war okay. Und und der sagte auch, er hat, und da kann man später drauf zu sprechen, er sagt, er verliebt sich nicht schnell. Aber es gibt so dieses Sturzverlieben, was ab und zu mal passiert. Dass man Leute kennenlernt und man findet sie irgendwie interessant und toll. Und dann verhakt man sich da so drin und hängt da so fest. Und das habe ich heute noch. Also es gibt häufig Leute, die treffe ich, die finde ich spannend und interessant. Und dann bin ich direkt erst so, ha. Aber mittlerweile habe ich gelernt, das zu unterscheiden von wirklich, wow, das ist ein Mensch, mit dem ich irgendwie mein Leben teilen will, ja. Und ja. Das hatte ich damals absolut nicht. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie herauszufinden und irgendwie. Und ich glaube, ich habe mir und anderen Leuten damit halt ganz schön auch große Teile der Jugend neutral gesagt geprägt, weniger neutral gesagt versaut. Dahingehend, dass das wirklich, ich habe zum Beispiel jener ersten Freundin, die ich hatte, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit schon wieder nur am Stück rede, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Dieser ersten Freundin, wir haben uns getrennt und das war so eine richtige Kacktrennung. Wir haben uns getrennt und wir saßen bei ihr zu Hause, sie wohnte auch nicht in Goslar, das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Sie wohnte in Gifhorn. Ist auch so ein relativ verschlafenes Nest ist, aber da haben ab und zu mal Bands gespielt, das war schon fancy. Also gab es in Goslar auch, aber das waren mehr so die damals mehr so die regionalen Schülerbands, die da so im Jugendzentrum gespielt haben. Aber man ist trotzdem hingegangen, weil es Bier billig war und es war irgendwie Fete. Dann hat man auch so klebrigen Boden, na ist egal. Und da waren wir in Gifhorn und wir saßen bei ihr im Zimmer und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen und wir haben Farin Urlaub gehört und es lief Sonne. Sonne von Farin Urlaub, ein sehr trauriges Lied. Und das haben wir gehört und wir haben uns in den Arm genommen und wir haben geheult wie die Schlosshunde, beide. Und dann bin ich zum Bahnhof habe meinen Zug verpasst und saß danach. Es war sehr melodramatisch. Und ich war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr zufrieden mit mir, weil ich dachte, Mensch, so muss eine Trennung aussehen.
Ja,
oder?
Total.
Es muss richtig siehst dramatisch.
Du, meine erste war bei WhatsApp. Super.
Ja. Toll, ne? Muss richtig wehtun. So habe ich das immer gedacht. Ja, auch WhatsApp, na, das tut weh auf eine andere Weise.
Ja, oder? Das war anders. Das war anders, ja. Kacke.
Und naja. Und da habe ich dann aber auch, da war so eine Sache, weil wir kamen uns dann wieder näher, aber dann kam die andere Person, wo ich so dachte, boah, mit der kann ich ja einfach mal meine Jungfräulichkeit verlieren. Und dann war, zack, bumm, hab mein dummes Teenagerhirn entschieden, ach, weißt du, diese Frau, dieses Mädchen, das du vielleicht wirklich liebst, warum? Quatsch, lass es doch. Das ist viel zu viel Arbeit, die wohnt gar nicht hier um die Ecke. Das ist ja blöd, lass das ruhig. Und dafür könnte ich mir heute noch richtig in den Arsch treten. Ich glaube nicht, dass wir noch immer ein Paar wären. Ich glaube, das hätte irgendwann, wäre das auseinandergegangen. Aber ich glaube, die Chance hätten wir damals verdient gehabt irgendwie. Und ich habe mich dann entschieden, dass das nicht so ist. Und das war eine sehr, sehr, das war so eine richtige kindische Entscheidung. Ne? Wie man immer so sagt, die Kinder, die wollen immer so die sofortige Gratifikation haben. Und das erwachsene Ich kann entscheiden, ich möchte erst später irgendwie davon was haben, aber naja, so ist es.
Siehst du, du warst wenigstens tatsächlich in einer Beziehung. Ich war einfach immer nur unglücklich verliebt. Aber ich war auch damit sehr zufrieden, weil ich medial transportiert bekommen habe, dass es auch einfach dazugehört. Und dann gab es diesen auch eigentlich frauenfeindlichen Begriff der Friendzone und so weiter.
Voll.
Da war ich bestimmt 2 Jahre lang unglücklich verliebt und dann irgendwann wie eine Krankheit war vorbei. Und ich war so, hey, ich muss gar nicht mein Leben darauf ausrichten, mit diesem Mädchen zusammenzukommen. Das muss überhaupt nicht sein. Ich bin auch einfach gerne mit der befreundet. Passt. Und dann hat sich das irgendwann von selber geklärt. Ja, witzig. Aber ja, man sieht, die Möglichkeiten sind also auch da beschränkt. Dadurch, dass sie beschränkt sind, der Erkundungs-, Explorations-, Ausprobierspielraum begrenzt ist, entstehen dann Verhaltensweisen, die manchmal ein Leben lang halten, die eigentlich sehr toxisch und falsch sind, die zu mitunter wirklich traumatischen Erlebnissen führen, die dazu führen, also gerade bei Trennungen oder Gerüchten, dass Freundeskreise Personen ausschließen, die dann alleine durch die Gegend wandern. Und man ist da ruckzuck noch viel alleiner, als es in so einem kleinen Städtchen wie Goslar eben ohnehin schon der Fall ist. Also da ist einfach, ich glaube, um das mal so ein bisschen abzurunden, der Weg, den man erfolgreich beschreiten kann für eine gelungene Persönlichkeitsentwicklung oder auch für einfach eine angenehme Kinder- und Jugendzeit, ist in so einer Kleinstadt sehr viel schmaler und man fällt viel schneller runter, als es in einer progressiveren Stadt, vielleicht nicht unbedingt größeren Stadt, einfach in der Stadt mit mehr Möglichkeiten der Fall ist.
Voll.
Und ich denke, wir sind da beide links und rechts auch durchaus mal abgestürzt.
Mm.
Oder waren kurz davor, nicht so richtig abgestürzt. Und es hätte sicherlich idealere Standorte zum Großwerden gegeben.
Voll.
Und deshalb finde ich es wichtig, dass man das eben aufschlüsselt. Ne? Und das, ich finde es auch gut, dass ich trotzdem immer noch da Freunde habe, tatsächlich. Und auch ohne, dass meine Eltern da leben würden, noch Kontakt dahin habe. Ich denke aber auch, dass ich das so ein bisschen als Beispiel dafür nehme, was ich in meinem Erwachsenenleben eben nicht haben möchte. Also auch wenn ich eine Familie gründe, wenn ich merke, trotz Berufsmöglichkeiten hier zu arbeiten, glücklich sind wir hier nicht, dann würde ich da nicht mehr wohnen. Dann würde ich nochmal woanders hinziehen, einen Neustart versuchen, wie auch immer. Aber ich denke, so die Vernunftentscheidung, dann dort ja sein Leben zu verbringen, weil jetzt ist man ja schon mal hier, würde mich persönlich, ne, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern, ganz im Gegenteil, würde ich für mich persönlich anders treffen, so wie ich jetzt geprägt bin.
Ja.
Und ich glaube auch die Tendenz, dass ich jetzt in einer Großstadt wohne, in der größten, die es in Deutschland gibt, und mich hier so wohlfühle, das ist eben auch unmittelbar darin verwurzelt, dass ich diese Kleinstadtatmosphäre langfristig für mich nie mehr haben möchte. Also auch wenn ich jetzt in Berlin in irgendeinem Dorf in Brandenburg wohnen würde, wenn es in der Nähe von Berlin ist, ist das nicht vergleichbar. Ne? Und so auf dem Land oder in der Provinz, wie wir das eben waren, das ist für mich auf jeden Fall Horrorszenario. Und ja, es hat auch die Vorstellung von Männlichkeit natürlich ganz eindeutig geprägt. Auch das zu entschlüsseln war in Goslar nicht möglich. Ne? Da es wäre gab man keine
Vorbilder.
Da gab es keine Vorbilder abseits der gängigen Männlichkeitsnormen. Es gab nur die Menschen, die es nicht gestört hat, wenn man denen nicht so entsprochen hat. Das würde ich auf jeden Fall betonen.
Ja.
Also beispielsweise habe ich von meinen Eltern nie irgendwie die Impulse bekommen, ich müsste jetzt Dinge tun, damit ich ein echter Kerl wäre. Auch meinem Vater überhaupt nicht. Dem war völlig Latte, was ich in meiner Freizeit gemacht habe oder mit wem ich mich getroffen habe. Meinen Freunden zum Glück auch relativ, und das waren dann eher Sachen, die man unterbewusst mitgenommen hat, ne? Eben dieser Alkoholismus oder, ach, keine Ahnung, so diese, jetzt gerade ist zum Beispiel Jackass im Kino, dieses sich gegenseitig so anecken und wehtun und dumm sein gemeinsam, Boys will be Boys, und sich gegenseitig mobben und lustig finden. Das habe ich schon gemerkt, dass das nicht funktioniert bei mir und dass ich das nicht gut finde. Und auch, dass ich diese Eroberungstendenzen gegenüber Mädchen nie hatte, weil ich immer eher Angst davor hatte. Und eher der Schüchterne war. Aber du konntest es eben, dann musstest du es sein lassen. Aber du konntest es jetzt nicht unbedingt gezielt anders machen. Es gab kein leuchtendes Beispiel, so geht es auch. Probier es doch mal so und so. Das muss man dann eben anderweitig suchen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, in Goslar groß zu werden. Ich denke mir, es hat sich sicherlich schon sehr viel geändert.
Ich kann dazu was erzählen. Darf ich das?
Wenn du das noch erzählen möchtest, kannst du das gerne machen, ja.
Ich habe eine kleine Schwester, die jetzt darauf zugeht, nächstes Jahr in Goslar Abi zu machen, an derselben Schule, an der wir auch Abi gemacht haben. Im selben Fach wie ich. Also nicht in deinem, deswegen habe ich gemacht. Die ist jetzt entsprechend 17. Die wird 18 dieses Jahr. Und sie hatte keine problembefreite Teenagerzeit. Sie hatte auch Mobbing-Erfahrungen an der alten Schule gemacht, am RG. Ist auch nicht alles so ganz, ganz easy gelaufen. Aber ich rede mit ihr und wir sprechen über Sachen und das macht mich wirklich so glücklich. Dieses Mädchen ist 17 und ab und zu verhält sie sich wie eine 17-Jährige und das ist völlig in Ordnung, aber sie ist gleichzeitig so reflektiert und so entspannt und ruht so in sich selbst. Natürlich im Verhältnis für das Mädchen ist 17, ja. Die hat ihren festen Freundeskreis, die machen keinen Scheiß miteinander, die machen kein Drama miteinander, die sind füreinander da, die sind zueinander lieb, die haben einander gern, die fahren miteinander in Urlaub, die treffen sich online zum gemeinsamen Sport machen während der Pandemie. Ja, solche Leute sind das. Und die telefonieren miteinander und das ist einfach, da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe, dass man auch in dieser Kleinstadt, die mir ja wirklich eine in vielen Phasen traumatische und in manchen Zeiten einfach verquere und merkwürdige Kindheit und Jugendzeit beschert hat, auch normal und schön und gut aufwachsen kann.
Ja.
Und auch abseits dieser ganzen Dinge, die ich irgendwie verknüpft habe, und das hat mir auch vor Augen geführt, dass das eben nicht normal ist, wie ich aufgewachsen bin. meine kleine Schwester hat ihren 16. Geburtstag gefeiert, hatte irgendwie 8 Leute da. 8 Leute, 16. Geburtstag, das gab's bei uns nicht. Beim 16. Geburtstag
waren immer alle eingeladen. Ich habe meinen 16. nicht
gefeiert. Ja, okay, du nicht. Aber sonst so viele, da waren immer 16. Geburtstag, eine riesengroße Nummer, weil dann durftest du ja legal saufen. Geil. Da waren 8 Leute da irgendwie, glaube ich, oder 6, 7, 8 Leute. Das waren nur ihre Mädels, die saßen zusammen. Wir kamen später zur Tür rein abends. Das größte Problem war, dass der Hund auf dem Sofa lag, was sie eigentlich nicht darf. Und dann haben sie noch so eine halb ausgetrunkene Flasche Sekt versteckt. Und ich habe mir gedacht, Anna, ihr seid 16, ihr dürft so viel Sekt trinken, bis ihr kotzend in der Ecke hängt. Das ist mir scheißegal. Aber mein Gott, wie cute. Was wir uns damals angetan haben, uns und unseren Liebern, ja. Und da muss ich echt sagen, das macht mich richtig glücklich und das macht mich einfach richtig stolz. Also riesen Shoutout an meine kleine Schwester. Ich hab dich ganz so lieb und ich hoffe, dass dir viele dieser blöden Erfahrungen, die ich so gemacht habe, einfach erspart bleiben. Und dass du deine Jugendzeit in Goslar, solange sie noch währt, einfach auch genießen kannst.
Ja, wollen wir hoffen, dass sie als Stellvertreterin für diese Generation hier in Goslar gelten kann. Ich muss auch sagen, ich habe mit der Stadt soweit inzwischen meinen Frieden geschlossen. Aber ich weiß auch, wofür der Standort Goslar einfach verantwortlich ist in meiner Biografie. Und dass es in vielerlei Hinsicht sehr viel günstiger hätte sein können. Und ich hege schon noch einen gewissen Groll und neige zum Lästern über ja die Dinge, die damals waren vor allem. Und es erinnert mich immer daran, ja, was ich eigentlich, also auch was man schon überstanden hat, ne? Sowohl du als auch ich, was es da schon für Hürden gab, die genommen werden mussten. Und ich glaube nicht, dass sie nötig gewesen wären. Also ich bin kein Fan von dann dieser Resilienz-Thematik. So, ja, okay, das kommt alles in den Ressourcenrucksack, stimmt schon, aber so viel hätte es dann doch nicht sein müssen.
Ja.
Insofern, ja, es ist soweit wieder Ruhe eingekehrt in diesem Gedanken der Heimatstadt und was sie mit einem gemacht hat. Aber wir wollten das mal mit euch teilen, um zu zeigen, wie so eine Stadt, wie ihr sie vielleicht auch kennt, in der ihr vielleicht auch mal gelebt habt, mit einem machen kann und wie das einen für die Zukunft formen kann. Und ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Eigentlich haben wir uns ja immer Selfcare-Tipps noch gegeben am Ende einer jeden Folge. Jetzt haben wir uns nicht darauf vorbereitet, das jetzt zu machen, aber...
Hast du eine?
Ja, lösch mal ein Foto aus der Zeit von damals. Ein ganz bestimmtes. Du hast doch bestimmt noch irgendwo Fotos aus Goslar.
Das ist eine richtig gute Frage. Vielleicht auf dem alten Facebook-Account,
den ich mal gelöscht habe. Du darfst auch alle löschen.
Also den alten Facebook-Account habe ich auch gar nicht mehr, aber ich kann mal gucken.
Also vielleicht, ich habe sie auf jeden Fall noch und ja, können es ja mal also, bewusst von einer Erinnerung verabschieden. Oder von der Erinnerung an die Erinnerung.
Ich dachte, du meinst halt tatsächlich irgendwie ein bestimmtes.
Ja, nee, müsste ich mich jetzt nein, erinnern,
welches Willen, du meinst.
Nein, aber, nee. Dieses eine Foto. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, was du für Fotos aus der Zeit hast. Eins, was dich unglücklich macht. Lösch ein Foto aus der Vergangenheit, das dich unglücklich macht. So, jetzt hast du einen Tipp von mir bekommen.
Das ist ein guter Tipp. Was kann ich dir denn sagen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht.
Ich kann auch dasselbe machen.
Du kannst auch dasselbe machen. Aber das ist natürlich ein bisschen Panne, ne? Dann habe ich mir ja gar nichts ausgedacht. Aber weißt du was? Und ich glaube, ich mache das auch. Vielleicht ist es ein bisschen viel. Aber vielleicht ist es auch ganz hilfreich. Schreiben wir doch mal beide unserem 15-jährigen Ich einen kurzen Brief. Muss ja kein langer Brief sein, aber einfach nur mal einen Brief, wie so, als wir 15 waren. Und was wir uns gerne irgendwie mitgegeben und erzählt hätten und das einfach mal rauszuschreiben.
Mir kommt so vor den Kopf, wie ich damals aussah. Ja, 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 cool, können wir machen. Finde ich gut.
Guti. Ihr Lieben, es war eine lange Folge, 1,5 Stunden, aber was raus musste, muss raus.
Jetzt ist
manchmal
weg.
Ist es so. Alles raus, was keine Miete zahlt.
Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Liebe Grüße auch in die hinterletzten Kleinstädte und bis bald. Tschüss, eure Männer, die beiden.
Macht's gut. Ciao.